Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Es war schon kritisch hinterfragt, alles von allen Seiten. Also bei der Mannschaftspräsentation durfte ich nicht raus, weil damals halt noch Briefe und Fax, ja, Fax sind gekommen ins Büro damals, wo angekündigt wurde, dass ein Attentat passiert, wenn ich da auf die Bühne gehe. Ja, ja, und deswegen durfte ich dann damals auch nicht bei der Mannschaftspräsentation dabei sein. Bis heute weiß ich nicht, wer es war, ob es ein Rapidler war oder ein Australier, der das geschickt hat.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Leute, es gibt eine gewisse Akustik, eine gewisse Kulisse, die kann euch nur Mutti bieten. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Montag, der 8. März. Alex Schlüter ist mal wieder zu Besuch bei Jutta Schlüter. Liebe Grüße aus Hamburg. Da, wo man ihn immer antrifft an einem Montag, grüße ich, nämlich in Richtung Leipzig, zu Benny Zander.
Grüße auch. Ich wusste ja nicht, dass wir hier mit so akustischer Untermalung arbeiten. Soll ich das Fenster jetzt auch noch aufmachen oder was? Hier in Leipzig.
Was hast du zu liefern? Baustellensound oder?
Nee. In Leipzig, da chirpen die Vögelchen natürlich ein bisschen schöner, als sie das in Hamburg tun. Das ist jedem bewusst, der hier in Leipzig wohnt. Aber sie sind bei dir auch schon gut. Also es ist, von der Akustik her würde ich sagen, es ist gut.
Ja. Judy sitzt draußen auf dem Balkon und versucht mal ein bisschen Sonne zu tanken. Das sollte man hier nutzen, wenn die Gelegenheit da ist in Hamburg. Die letzten beiden Tage, die ich hier war, kann ich ganz kurz und knapp sagen, nichts von der Sonne zu sehen. Aber jetzt ist sie da und ich freue mich, mit dir ein bisschen über das zu sprechen, was da passiert ist in der Fußball-Bundesliga. Wobei wir jetzt schon mal sagen können, Benny, das gilt in dieser Woche zwar ebenfalls, aber mit einer Ergänzung in Richtung unserer Freunde aus Österreich.
Genau, wir sind in dieser Woche ein Bundesliga-Podcast für ganz Europa. Nicht nur für Deutschland, auch für Österreich, denn ihr habt es schon gelesen. Peter Stöger ist heute unser Gast. Der ehemalige Trainer des 1. FC Köln hat da lange sehr erfolgreich gearbeitet, dann auch fast eine Saison bei Borussia Dortmund und mittlerweile, und jetzt halte ich mal kurz fest, er ist Cheftrainer, sportlicher Leiter und Vorstand Sport bei der Wiener Austria. Und da es gerade am Wochenende, und zwar genau zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gestern, das Wiener Derby gegeben hat, Austria Wien hat Rapid Wien empfangen, haben wir das zum Anlass genommen, dass wir dachten, wie geht's eigentlich dem Peter so?
Ja, und das werden wir nachher rausfinden. Ich glaube, das wird dieser Folge sehr gut tun. Wir haben hier schon gute Stimmung mit den Vögeln im Hintergrund, mit meiner Mutter auf dem Balkon und dann dazu auch noch so dieses entspannte Wienerische. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön heute.
Ist der schönste Dialekt, den es gibt im Übrigen. Ne? Also ich kann den nicht gut nachmachen, deutlich besser als du. Das liegt aber nur daran, dass du gar nichts nachmachen kannst, was so Dialekte
bin,
und so weiter angeht.
Maßstab.
Aber Wienerisch könnte ich mir Stunden, Tage, Wochen, Monate lang anhören. Wir haben dann heute auch noch einen hessischen Einschlag, denn wir reden auch noch über Eintracht Frankfurt mit Julian Franzke, unserem
im Speziellen über Freddy Bobic, ne?
Genau, unserem Freddy Bobic-Beauftragten. Und natürlich, und damit fangen wir jetzt auch einfach mal an, in Österreich gab es das Wiener Derby und bei uns in der deutschen Bundesliga gab es den Klassiker. Da tue ich mich immer noch schwer mit, muss ich sagen. Man macht ja gerne Labels, man brandet ja gerne solche Sachen. Aber der Klassiker ist noch nicht das Griffige, was ich mir darunter vorstelle. Es braucht noch irgendein anderes Wort dafür.
Ja, aber ist nicht leicht.
Aber also irgendwann, also vielleicht
aber
wir haben ja,
hätte ich jetzt auch nichts.
Ja. Wir haben ja kreative Hörer und Hörerinnen übrigens. Heute ist auch Weltfrauentag, wollen wir an dieser Stelle auch nochmal vor allem unsere weiblichen Zuhörerinnen lieb grüßen. Wenn ihr Ideen habt, wie man das nennen kann, Klassiker ist es noch nicht. Das kriegt mich nicht. Das ist so ein bisschen wie, als würde man so einen 50er-Jahre-Film im Fernsehen gucken. Das ist ein Klassiker für mich so, oder weißt du? Das packt mich noch nicht. Es ist was, wenn nicht gerade, also wenn dann auch mal irgendwann wieder Zuschauer im Stadion sind, was Emotionaleres. Und da braucht es irgendwie noch ein Catchier, muss das sein. Was auch immer Catchier bedeutet, aber ihr wisst, was ich meine. Es muss Catchier werden.
Ja, und versuch das Wort catchy nicht mit reinzunehmen in diesen Begriff. Das wäre ganz wichtig. Komm, wir reden über das, was da passiert ist, denn ich habe es mir angeschaut und bin 5 Minuten zu spät gekommen. Das ist bei mir ein Klassiker mit dem Problem, dass es schon 1-0 für Dortmund stand und dann 4 Minuten später tatsächlich 2-0, weil Erling Haaland einen Doppelpack geschnürt hat. Und jetzt kommen die Probleme für den BVB. Danach war das Spiel nur noch rot, denn die Bayern haben es gedreht und haben 4-2 gewonnen. Wisst ihr natürlich längst, wir müssen drüber reden, wie es dazu gekommen ist. Aber lass uns vielleicht einsteigen mit dem Positiven für den BVB, der da also 2-0 auswärts in der Allianz Arena in Führung gegangen ist in den ersten 9 Minuten. Heißt, sie haben die Bayern da getroffen, wo sie am verwundbarsten sind. Kein Team hat in der Bundesliga so viele Gegentore in der Anfangsviertelstunde. Ich glaube, jetzt sind 7 kassiert, ja, wie die Bayern.
Ja, es hilft natürlich schon mal enorm, wenn du einen Stürmer hast, der einen guten linken Fuß hat und sich einfach mal nach, was, 75 Sekunden denkt, ich schieße jetzt mal aus der Distanz und das Ding von Boateng so abgefälscht wird, dass selbst ein Manuel Neuer den nicht mehr retten kann. Ne? Das ist aber nicht nur ein Teil dieser Anfangsphase, denn Dortmund hat das in den ersten 10 Minuten auch echt gut gemacht, sogar in der ersten Viertelstunde, würde ich sagen, gut gemacht, haben dann das 2:0 erzielt mit einem überfallartigen Angriff, wo Mo Dahoud super die Situation erkennt, die Seite wechselt und dann vergehen von diesem flachen Ball durch alle durch von Dahoud in den Sprint von Schulz rein, der ihn dann weiterlegt auf Hazard, der ihn dann rüberlegt auf Haaland. Da vergehen, glaube ich, keine 8 Sekunden oder so, bis dieser Treffer fällt. Alle sind
da muss man allerdings auch wieder Leroy Sané ein bisschen anschießen, ne? Ja. wenn es um die Kritik geht. Der hat diese Seite aufgemacht, Süle mit dem Problem, dass er in die Mitte mit Hazard mitgehen muss. Das kann er nicht anders machen, weil ansonsten ist Hazard, der einen guten, cleveren Laufweg gewählt hat, in der Mitte für einen Steilpass durchgebrochen. Also das wäre dann dieser klassische Hinter-die-Kette-Pass bei den Bayern, weil der Raum da ist gewesen.
Aber das ist wichtig, dass du das sagst, weil einige wollen Niklas Süle dieses Tor anhängen und es stimmt nicht.
Nee, bin ich ehrlich gesagt raus. Ich finde, dem kann man da relativ wenig Vorwurf machen. Also diesen Weg in die Mitte mitzumachen, ihr könnt es euch gerne auch nochmal anschauen, zum Beispiel bei uns auf The Zone, die Highlights sind noch auf der Plattform. Diesen Weg in die Mitte mitzumachen, absolut richtig, kann er gar nicht anders machen. Und dann ist die Seite rechts offen für den Mann, der eben da Rechtsverteidiger gespielt hat, auch wenn er eigentlich Innenverteidiger ist. Und das Problem ist, dass Leroy Sané zu spät erkennt, dass er hinten diesen Raum zufüllen muss. Schulz macht das richtig gut, der geht da energisch genau in diesen Raum auf der linken Seite. Aber Leroy Sané checkt es halt ein bisschen zu spät. Und wir haben darüber ja, Benni, mit wem? Unter anderem mit Robin Dutt, glaube ich, ne, geredet. Das sind immer mal wieder so Momente, bei denen Leroy Sané zu spät, einfach im Kopf zu spät mitarbeitet. In dem Fall ist er vorne drauf gepresst. Ich habe mir extra nochmal angeschaut, wie die ganze Situation aus seiner Sicht entstanden ist. Also sie haben hoch gepresst, klassisches Bayern-Pressing. Er muss dann aber, als der Ball rübergespielt wurde, also auf die entfernte Seite von seiner Position aus gesehen, einfach erstmal im Kopf da sein und kapieren, alles klar, hier bin ich jetzt im Pressing nicht mehr verantwortlich, weil der Diagonalball drüben angekommen ist. Ich muss jetzt diese Meter zurück machen. Und er kriegt dann, als er es gecheckt hat, ist er im Vollsprint, er kriegt dann Schulz sogar fast so 20 Meter vorm Tor noch eingeholt. Aber es hat ihm genau diese 1-2 Sekunden gefehlt, um dann auch rechtzeitig da zu sein. Und nochmal zurück zu Süle, der sieht einen Schulz auf sich zulaufen, muss dann wieder ein bisschen rausschieben, nachdem er mit Hazard reingehen musste und versucht ein bisschen zu verzögern. Und ja, sorry, das ist eine völlig korrekte, nachvollziehbare Verteidigungshaltung von Niki Süle. Denn sie sind in dem Moment sogar in leichter Unterzahl. Haaland wäre auf der anderen Seite auf rechts frei anspielbar gewesen. Sie haben eine 3-gegen-2-Situation, wenn man es für diesen Raum nimmt, kreiert. Und zwar dadurch, dass Sané nicht rechtzeitig zurückgekommen ist. Wieder mal Sané auf dieser Seite. Deswegen versucht Niki Süle zu verzögern, dass vielleicht Sané doch noch in den Zweikampf reinkommt. Der Ball kommt hinter Süle gespielt, sehr, sehr schön getimed auf Hazard, der dann wieder nach außen gelaufen ist. Also ne, man kann es auch aus Dortmunder Sicht sagen, super Laufwege, super schön gemacht. Und der vorher schon winkende Haaland wird am Ende dann bedient zum 2:0, weil er den Ball dann tatsächlich noch über die Linie drücken kann. Also super Angriff, aber mit dem Fehler von Leroy Sané.
Genau, Robin Dutt hat es bei uns gesagt, das Erkennen solcher Situationen, da hat er Defizite und an denen wird er weiter arbeiten müssen und das werden die Bayern auch mit ihm tun. Und Süle, du sprichst es ja an, er gambelt ja im Grunde genommen so ein bisschen, weil er es muss, weil er muss sich eigentlich um den Gegenspieler, der in seinem Rücken ist, halb kümmern und den im Auge behalten. Er kann ja aber auch den Schulz nicht alleine in den 16er reinlaufen lassen, weil dann kann der im Zweifel selber abschließen, wenn er jetzt den Hazard richtig zumacht. Das heißt, es ist eine totale Abwägungsgeschichte und jeder, der auf dem Fußballplatz schon mal stand, weiß, wie unangenehm das ist, wenn man im Grunde genommen zwei Spieler eigentlich gleichzeitig versuchen muss, irgendwie zu behindern. Den einen, dass der Passweg nicht offen ist, beim anderen muss man aber den Schussweg nicht machen und Süle ist riesengroß, ich weiß, aber irgendwann sind für den auch physische Grenzen gesetzt und dann muss er sich halt für eine Sache entscheiden. Gehe ich jetzt raus oder gehe ich zurück? Wenn er zurückgeht und der Schulz haut das Ding vielleicht einfach, weil er den super trifft, in den Knick, dann ist das Erste, was passiert, dass man den Süle anmacht, warum er den ballführenden Spieler nicht attackiert.
Ja, schaut es euch nochmal in Ruhe an. Ich habe Benni dir vorhin auch schon mal ein kurzes Bild geschickt. Ich hoffe, du hast es mittlerweile angeschaut.
Ja.
Kurz vor dem Abspiel von Schulz auf Hazard, da sieht man eben, es gibt in diesem Bereich vor dem 16er, gibt es dann eine 3-gegen-2-Situation für den BVB, weil Alaba von drüben auch nicht rechtzeitig reingegangen ist, um Haaland zuzustellen. Darum kann Boateng nicht rechtzeitig rüberschieben. Also ist ja dann häufig so eine Verkettung. Das ist dann die Komplexität. Und
aber Fußball ist doch ein ganz einfacher Sport. Das kann doch kein, also wo kommen denn diese komplexen Verkettungen her? Man soll mal den Sport nicht komplizierter machen, als es ist. Mal ein bisschen, da fehlt mir aber auch einfach mal, dass mal jemand mit der Mentalität dagegen hält.
Ja, das ist für mich die Hauptfrage in der Situation. Übrigens, ja, wir haben es, glaube ich, jetzt ausführlich geschildert. Leroy Sané hat nach vorne dann auch wieder das an den Tag gelegt, was wir von ihm kennen, nämlich richtig, richtig viel Gutes. Also nach diesem 0-2 in der 9. Minute haben die Bayern es gedreht. Wir können auch da, wir sollten auch da, um vollständig zu berichten, sagen, dass die Bayern dann richtig, richtig gut gespielt haben. Ich finde, sie haben mal wieder gezeigt, dass sie, boah, These, vielleicht wie kein anderes Team, minimal mithaltend Manchester City, in der Lage sind, einen Gegner zu sezieren, wenn der sich hinten reinstellt. Das war nicht immer so beim FC Bayern München. Dieser FC Bayern kann das im Moment wie zumindest mal ganz, ganz wenige andere Vereine in Europas Spitzenligen gegen einen tiefstehenden Gegner die genau richtigen Laufwege zu machen, Lücken aufzureißen. Wir sehen beide im Moment, wie wichtig es ist, dass ein Thomas Müller wieder da ist, weil der eben bei all den Jungs, die das gut können, der Beste ist, was das angeht.
Oh, guck mal, Flugverkehr bei Alex Schlüter im Hintergrund. Du musst das Fenster.
Mal die Tür zu. Judy ist einfach vom Balkon reingegangen und hat die Tür offen gelassen. Das ist so ihr Style. Ich mache jetzt die Tür zu und du kannst dann in der Zeit mal drüber nachdenken, beziehungsweise die Frage beantworten. Ich höre dir natürlich weiter zu. Muss dann BVB, also Borussia Dortmund, nicht genau deswegen auch mit einer 0-2, mit einer 2-0 Führung anders spielen, als sie das getan haben. Ich will mal ganz kurz noch eine Statistik mit reinschieben und dann darfst du, die ersten beiden Torschüsse gingen auf das Tor von Manuel Neuer, also 2-0 Torschussverhältnis nach 9 Minuten und dann 14-0 bis zum Seitenwechsel aus Sicht der Bayern.
Ja, das ist natürlich die Frage, bei der ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher bin, was da jetzt der richtige Ansatz ist. Weil man muss ja eine Sache dazu sagen, Borussia Dortmund kann das nicht alleine entscheiden. Also der BVB entscheidet in diesem Spiel nicht alleine, wie er das angeht, sondern das hat ganz viel, wie du gesagt hast, mit den Bayern zu tun. Das hat Hansi Flick zum Beispiel nach dem Spiel auch herausgestellt. Er hat gesagt, ja gut, haben wir 2-0 hinten gelegen, aber die Mannschaft ist halt einfach ruhig geblieben und hat dann mal ganz schnell gezeigt, dass wir das so mit uns nicht veranstalten lassen. Das heißt, ich kann das total verstehen, weil mir das natürlich auch beim Gucken, ich habe das Spiel heute Nacht nochmal in der Wiederholung mir angeguckt, aufgefallen ist, dass der BVB dann einfach, das ist ihnen aber natürlich auf dem Feld auch aufgefallen, die stehen einfach zu tief. Das Problem ist, das musst du erstmal beheben bei der Art und Weise der Dominanz, die die Bayern da ausgestrahlt haben. Es gab dann ja eine Veränderung vor der Pause, in so einer Viertelstunde vor der Pause, hat sich mal kurz Can aus der Fünferkette, die sie hinten hatten, mit nach vorne ins Mittelfeld, in die Zentrale reinbegeben. Das war dann im Übrigen in der zweiten Halbzeit nicht mehr so, weil sie gemerkt haben, wir müssen jetzt hier irgendwie versuchen, gerade aus diesem zentralen Raum, wo Kimmich da im Grunde um den Taktstock geschwungen hat, da müssen wir ein bisschen mehr gegenarbeiten. So, und deswegen haben sie dann den Can eins nach vorne gepackt. Aber die Bayern haben natürlich auch eine dermaßene Dominanz ausgestrahlt mit diesem Mix, den sie hatten, übers Zentrum. Du hast das 1-2 ja angesprochen, ne? Wie sie immer wieder die Seiten verlagern, in dem Fall über die Zwischenstation Kimmich, der aus dem Zentrum dann rausspielt auf Sané, der lässt sich ein bisschen fallen, geht ins 1-gegen-1 gegen Schulz, der lässt sich dann auch zu leicht aus dem Rennen nehmen in diesem Dribbling, aber Sané ist halt auch einfach eklig zu verteidigen in solchen Momenten, weil du natürlich auch immer halb im Hinterkopf hast, mach erstmal seinen linken Fuß zu, dass er nicht selber abschließt, was er in solchen Situationen auch oft macht. In dem Fall geht er dann den Haken rüber und zieht halt Richtung Grundlinie. Trotzdem muss man dazu sagen, für mich, ich habe das in der ersten Halbzeit auch in ein paar Situationen gesehen, spielt Schulz zu Fehler belastet. Also man muss ja noch vielleicht mal erwähnen, dass beim BVB neben Jadon Sancho eben auch Rafa Guerreiro gefehlt hat. So, der hat jetzt auch nicht seine ganz großen Stärken im 1-gegen-1 Verteidigung, ja. Aber Schulz erkennt, ich erinnere mich so an eine Situation, da hat er den Sané-Moment, um es mal hart auszudrücken. Da erkennt er in dem Moment gar nicht richtig, dass er gerade einen Schritt weiter einrücken muss, weil der ganze Passweg wegen ihm offen ist und hat total Glück, dass der Ball dann nicht durchkommt. Und so hat er hat so ein paar dieser Fehlerchen in seinem Spiel drin, die natürlich gegen die Bayern enorm wehtun. So, ne, das muss man einfach dazu sagen. Er hat es dann davor beim 2-0, du hast ja gesagt, mit seinem Laufweg auch super gemacht, offensiv. Aber da ist hier und da so ein Defizit einfach zu erkennen. Ne?
Also für diesen Laufweg muss man ihn loben. Das Problem ist, dass Dortmund, als sie dann so tief gestanden haben.
Stand schon brutal tief. Ja, die realtaktische genau, zeigt es auch.
Die Strecke dieses Spiels. Sie genau solche Wege nicht mehr gemacht haben.
Genau.
Also sie haben sich auf Haaland vorne verlassen. Da müssen wir natürlich auch gleich noch kurz drüber reden. Der in der 60. rausgegangen ist. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn du den bis zum Ende als Konterspieler mit dabei gehabt hättest. Aber das Hauptproblem war, dass Dortmund so weit weg vom gegnerischen Tor stand, dass sie gar nicht mehr in gefährliche Konterräume gekommen sind. Und wenn du dann so tief stehst, dass du vorne mal das Ding langpölst, aber Haaland immer in 1-gegen-2 Situationen oder vielleicht mal mit Unterstützung von Reus oder Hazard, selten waren es beide, mal eine 2-gegen-3 oder 2-gegen-4 4-4-Situation hinkriegst, dann ist es einfach sehr wenig Torgefahr. Und ich habe die Torschussstatistik ja schon angesprochen, also 2 zu 14 zur Halbzeitpause, am Ende 4 zu 27. Und auch wenn dann die entscheidenden Tore zu den drei Punkten in der 88. beziehungsweise 90. Minute fallen, vorher in der 44. ja der Ausgleich von Lewandowski per Elfmeter, da muss man dann eben sagen, ist das höchst verdient. Frage ist eben, ist diese Taktik deswegen in der zweiten Halbzeit komplett weg gewesen, weil du dann einen Tickes reinbringst, den du natürlich im Moment nicht annähernd vergleichen kannst mit einem Haaland, der in der 60. raus musste, hat so ein bisschen Schlag abbekommen, aber Terzic hat gesagt, na, das ist schon auch in erster Linie ein, was ist nochmal das hässliche Wort, das man im Moment nimmt?
Belastung?
Eine Belastungssteuerung gewesen. Also ist schon schwierig, weil wenn, dann kannst du es nur mit dem vorne so spielen. Und wer weiß, vielleicht beim Spielstand von 2 zu 2 in der zweiten Halbzeit ein so ein Ding in der 70., wenn er noch im Platz gewesen wäre, und er setzt sich mal durch. Aber ich glaube unterm Strich, dass Dortmund so tief steht und so selten mal Räume überhaupt belaufen hat, weil sie hinten so sehr gebunden waren, dass Schulz auf der einen Seite vorne Reus, Hazard als Unterstützung von Haaland und rechts Meunier, der natürlich auch in erster Linie ein defensiv denkender Außenspieler da ist, dass die überhaupt nicht vorne mit reingegangen sind, war ein ganz großes Problem.
Ja, also Terzic hat ja klar gesagt, Haaland ist nah an der Grenze zum Überspieltsein. So, die haben ein Spiel mehr gehabt im Vergleich zu den Bayern unter der Woche, weil sie Pokal gespielt haben, und die haben jetzt ein nicht unwichtiges, ganz im Gegenteil sehr wichtiges Champions-League-Spiel gegen Sevilla vor der Brust. Und das ist sehr interessant. Erinnere dich mal, da haben wir bei Leipzig gegen Bayern ja auch drüber gesprochen, dass einfach in dieser Saison mit diesem noch mehr verknappten Spielplan Trainer selbst bei solchen großen Spielen, das ist ja das vermeintlich größte Spiel, was wir in der Liga haben, dann abwägen müssen und entscheiden müssen, ja, ich brauche den Haaland aber am Dienstag auch wieder. So, und dann muss ich ihn vielleicht auch gegen die Bayern mal in der 60. rausnehmen. Natürlich ist das mit Stefan Tigges was anderes als mit Haaland da vorne drin. Mal abgesehen davon, dass ihnen auch in diesen Phasen ein Jadon Sancho mal für Entlastung hätte sorgen können. Ne? Der ist ja nun mal auch eigentlich, wenn er dann fit ist, dafür gemacht, auch mal, wenn eine Mannschaft tief steht und der Gegner auch weit aufrückt und die Bayern so tief in der gegnerischen Hälfte verteidigen, dann da halt auch mal einen Punkt gegenzusetzen. Und Guerrero im Übrigen auch, als Spieler, der immer oder oft einen kühlen Kopf bewahrt, wenn er angepresst wird. Was die Bayern ja dann auch immer wieder machen. Ne? Also die sind ihnen abgegangen. Und dann geht ihnen Haaland ab der 60. auch noch ab. Du sagst es schon, es ist folgerichtig. Ich finde nicht, dass man dem BVB einen riesen Vorwurf machen kann, wenn sie es noch 3 Minuten länger verteidigt bekommen, kriegen sie sogar noch irgendwie ein 2-2 rausgemolken aus diesem Spiel. Wie hast du die Situation gesehen mit dem Foulspiel, worüber sich Reus dann so beklagt hat, was so ein bisschen im Vorfeld, es war nicht wirklich im Vorfeld der Angriffsphase, die zum 3-2 für die Bayern führt. Das ist ein Foul, was man definitiv pfeifen kann, finde ich.
Ja, eins aber, wo man dann nicht sagen kann, typisch, das wird halt gegen die Bayern in so einer Situation nicht gepfiffen. Ich weiß auch nicht, ob er die Aussage nochmal so tätigen würde. Aber irgendwie, da sind wir dann doch wieder bei dem Begriff, ein Klassiker, dass in der Emotion natürlich dann auch so ein Thema kommt. Und das wird tatsächlich jetzt, das hat ja einen gewissen Rhythmus in der Fußballgeschichte, wieder dieses, die Bayern werden bevorzugt Thema haben. Ich glaube, wir sollten es nicht zu groß machen.
Weil sie halt so dominant waren und das Spiel gewonnen hätten. Und man muss nochmal dazu sagen, nach diesem Foul, wie gesagt, für mich ist es auch ein Foul gewesen und man kann das definitiv pfeifen, gibt es einen Rückpass, dann wehrt Dortmund eine Bayern-Angriffsphase sogar ab und dann fällt der Treffer. Deswegen, da wird halt im Nachhinein nicht mehr reingegrätscht und gesagt, weil das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle nicht, dass man 5 Minuten zurückspult, so viel waren es jetzt in dem Fall nicht, aber zurückspult, um dann irgendwelche Tore nochmal zu kassieren.
Nee, genau. Wir müssen dann wieder unterscheiden, geht die Kritik in Richtung VAR oder in Richtung Schiedsrichter? Ich glaube, die Kritik ging dann in erster Linie in Richtung Schiedsrichter. Der kann das ja auf dem Platz dann auch abpfeifen und ich hätte es absolut korrekt gefunden, wenn er das getan hätte, aber es ist jetzt auch keine Wahnsinnsfehlentscheidung, sodass man sagen kann, die Dortmunder wurden da absolut verschaukelt.
Und selbst Emre Can, der ja gefoult worden ist, hat ja gesagt, kann er pfeifen, aber muss er nicht. Aber der ist auch aus der Premier League anderes gewohnt.
Ja. Also unterm Strich, die Bayern mit einem, das müssen wir schon mal festhalten, mal wieder krassen Comeback. Ja. Das ist jetzt schon was es so noch nicht gegeben hat, dass eine Bundesliga-Mannschaft, wahrscheinlich sogar im europäischen Vergleich, so häufig nach einem Rückstand dreht und dann einfach mit einem Selbstverständnis am Ende 3 Punkte einfährt, dass es wirklich erschaudernd ist. Es gab ja eine ganze Phase, in der sie, 8 Spiele in Folge in Rückstand geraten sind, aber trotzdem alles gewonnen haben. Jetzt war es mal wieder soweit, wieder mit einem 2-Tore-Rückstand. Die Gladbacher, die haben es, glaube ich, geschafft, eine Führung über die Zeit zu bringen gegen die Bayern. Aber ansonsten ist es unglaublich schwer. Und das zeigt ja nur, was da für ein Selbstverständnis, für ein Selbstbewusstsein in dieser Mannschaft ist. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen dann aussieht. Denn immerhin sind die Leipziger ja dran, da gucken wir dann drauf. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir erstmal rüber nach Österreich, oder?
Genau so machen wir es. Wenn wir schon das Thema BVB haben, dann liegt die Brücke doch nah, dass wir jetzt mit dem ehemaligen Dortmunder Trainer sprechen. Mit Peter Stöger. Mittlerweile, wie gesagt, 3 Ämter hat der inne bei Austria Wien. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Das wird wahrscheinlich im Interview
sich... Du machst einmal am Montag Podcast, ne? Und der macht 3 Fulltime-Jobs.
Ja, die Austria ist in Wien die klare Nummer 2 hinter Rapid. Die hatten eher mit finanziellen Sorgen zu kämpfen und so weiter und haben immerhin 0-0 gespielt. Also zum zweiten Mal in dieser Saison. Das erste Derby ging auch unentschieden aus. Rapid quasi, also in jedem Spiel einen Punkt abgeknapst. So, jetzt habe ich den Satz beendet bekommen. Und wir müssen vielleicht noch mal kurz dazu sagen, weil wir das auch gleich mit Peter besprechen wollen, wie eigentlich der Modus in der Bundesliga in Österreich ist. Denn der ist anders als in Deutschland.
Ja, der ist speziell. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mitbekommen. Es gibt halt diese Meisterrunde, die dann jetzt in 3 Runden, sagt man übrigens zu Spieltagen, ne? Das ist die, ich glaube jetzt die 22. Runde oder so, anfängt. Also Spieltage sind da jetzt noch zu spielen, nämlich 2. Die Austria ist im Moment nur auf Position 8. Benni hat es gerade schon gesagt. Also ihr könnt euch vorstellen, dass die Austria schon auch ein Traditionsverein ist mittlerweile. Übrigens der letzte Verein, der die Meisterschaft geholt hat, bevor dann nur noch Red Bull Salzburg.
Schon auch, kannst du streichen. Es ist ein klarer Traditionsverein.
Genau. Und jetzt ist es gerade wirklich schwierig bei der Austria gewesen. Peter Stöger wurde da so ein bisschen als Retter geholt und hat dann die Position des Sportdirektors übernommen. Jetzt muss er dann Trainer werden, weil der Trainer weggegangen ist. Also es sind wilde Zeiten bei der Austria und deswegen waren sie jetzt auch Außenseiter, haben noch gewisse Chancen auf diese Meisterrunde. Ja, ich versuche jetzt kurz und knapp zu erklären. Das ist so ein bisschen was wie Playoffs. Also nach Hin- und Rückrunde, nach 22 Spieltagen oder wie man in Österreich sagen würde, 22 Runden, wird die Tabelle in der Mitte geteilt und die oberen 6 spielen dann die Meisterschaft untereinander aus. Allerdings mit halbierten Punkten. Das heißt also, alles, was du dann geholt hast, wird nochmal halbiert und ist irgendwie nur die Hälfte wert. Ich finde es zumindest mal spannend, ne? Also wie es da gemacht wird. Erhöht den Spannungsfaktor. Auf der anderen Seite nimmt es vielleicht auch ein bisschen die Wertigkeit der ersten 22 Spieltage weg, weil wird dann ja eh halbiert.
Mhm.
Ja, also kann man diskutieren, können wir vielleicht gleich mal diskutieren, wie er das eigentlich genau findet. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, mal so einen Sonntag damit zu verbringen, österreichischen Fußball zu schauen. Du hast es dir ja auch angeschaut. Ne? Es gibt eine Menge Begriffe, obwohl wir ja doch eigentlich dieselbe Sprache sprechen, die ich kennenlernen musste. Was heißt der Tunnel auf Österreichisch?
Oh, das wusste ich mal. Nee, sag mal.
Ja, du sagst, glaube ich, Schürze immer, ne?
Ja.
In Österreich ist es das Gurkei. Er versucht einen Gurkei, aber kommt nicht durch, weil die Beine geschlossen sind.
Wir haben übrigens, wenn wir nicht aus Deutschland gehört werden, die zweitgrößte Enklave unserer Hörer und Hörerinnen ist Österreich.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Liebe Grüße.
Weil sie uns verstehen.
Ja, gut, ja.
Liebe Grüße, also zumindest in den meisten Fällen. Dann wollte als Austria, für den Sieg bei der Tabellenkonstellation eben sehr wichtig gewesen wäre, der Kommentator so ein bisschen provozieren, dass man vielleicht den hoch aufgeschossenen Innenverteidiger nach vorne stellt, um dann hohe Bälle auf ihn zu spielen in den letzten Minuten oder, wie man in Österreich sagt, dann einfach zu scherzeln. Das fand ich fast noch ein bisschen besser.
Scherzeln als sind hohe Bälle?
Ja, und da wird einfach nur noch also vielleicht auch gechippt, da könnte vielleicht der ein oder andere Österreicher uns jetzt helfen, aber ich habe das Wort Scherzeln extra aufgeschrieben. Okay. Also dann wird einfach nur noch gescherzelt. Oder man nimmt die Sache nicht mehr ernst und man scherzelt die letzten Minuten.
Nicht, dass du dich jetzt hier gerade um Kopf und Kragen redest,
ja.
Junge.
Ja, also ich fand es insgesamt sehr, sehr spannend. Gibt ein paar tolle Begriffe, die ich gelernt habe und vielleicht in Zukunft auch bei uns auf dem deutschen Markt mal anwenden und mal gucken, wie mein Chef das dann so findet. Aber jetzt rufen wir an in Wien. Ist das so grundsätzlich von den Gebühren her okay?
Ja, wir sprechen doch die gleiche Sprache, das kann ja nichts kosten, denke ich jetzt mal.
Okay, Peter Stöger, jetzt bei uns bei KMD.
Er ist ein wahnsinnig vielbeschäftigter Mann, ein äußerst vielbeschäftigter Mann. Er hat bei der Wiener Austria gleich 3 Jobs parallel und trotzdem nimmt er sich heute Zeit für uns. Danke schon mal dafür und hallo nach Wien, Peter Stöger, schönen guten Tag.
Servus. Servus, nehme ich mir gern die Zeit.
Ja, das freut uns sehr. Peter, wir beiden sind ja schon mit unserer einen Aufgabe als Podcast-Moderatoren latent überfordert. Du hast gleich 3. Trainer, sportlicher Leiter und Sportvorstand. Alles in Personalunion. Das sind auf den ersten Blick ja 3 Fulltime-Jobs eigentlich. wie macht man das? Der Tag hat ja für uns alle nur 24 Stunden und wir sind schon mit den dreien, die wir so einen Podcast aufzeichnen, überfordert.
Ja, oberstes Gebot ist natürlich, klar, es ist viel zu tun, aber gutes Staff und gute Unterstützung macht es dann schon mal möglich. Nicht? Also alleine ist es ja schon als Trainer in Wahrheit nicht mehr bewältigbar im Vergleich zu vor 2, 3, 4 Jahrzehnten. Es geht ja nicht mehr. Also das Staff ist ganz entscheidend und da haben wir schon ein gutes Netzwerk in Wien auch aufgebaut, auf die ich mich verlassen kann, sonst wird es logischerweise nicht funktionieren. Und es ist auch aus der Not geboren, die zusätzliche Aufgabe als Trainer war so ja nicht geplant, aber unser Trainer hat uns seit dem Sommer verlassen, weil er einen anderen Wunsch gehabt hat und wir haben eine schwierige Phase und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen das im Staff mit. Ja, es ist viel zu tun, aber ich habe eine gute Gruppe rund um mich.
Jetzt haben wir unseren Hörern gerade schon so ein bisschen erklärt, dass es ja schon eine besondere Woche in Wien gewesen ist. Du hast das Derby mit der Austria gegen Rapid gespielt, hast ja in der Bundesliga mit Köln, mit Dortmund mehrere Derbys erlebt. Wir haben das jetzt gerade amateurhaft versucht, weil wir natürlich wenig Einblick nach Österreich, nach Wien haben. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen näher erklären, was das für eine Bedeutung hat, wie diese Rivalität speziell aufgebaut ist. Zwischen der Austria und Rapid, du hast für beide aktiv gespielt, jetzt hast du es als Trainer der Austria erlebt.
Ja, ich habe es wirklich schon sehr, sehr oft erlebt. Also ich glaube, der gravierende Unterschied zu den Derbys, die ich mit Dortmund hatte oder auch mit Köln hatte, ist der, dass es vielleicht so, wie es eben in Hamburg ist oder in Glasgow ist, dass beide Mannschaften in derselben Stadt zu Hause sind, nämlich richtig da. Das heißt, wenn du Trainer einer Mannschaft bist, hast du mal maximal 50% der Menschen auf deiner Seite. Es macht es interessant und so ist es halt. Es ist allgegenwärtig, es ist immer noch eine große Nummer in Wien, wenn so ein Derby läuft und ist eben anders, dass du in so einem Spiel halt auch nur maximal die Hälfte der Personen auf deiner Seite hast. Wenn du als Kölner in ein Derby gegangen bist gegen Gladbach, hast du natürlich 100% der Kölner auf deiner Seite gehabt, den Zuspruch. Und in Wien ist es halt anders, wenn du auf der Straße gehst und hast 4 Tage später das Derby, kann es ja schon passieren, dass du in eine Gruppe reinrutscht, die halt jetzt nicht unbedingt auf deiner Seite ist. Das macht es ein bisschen spezieller, wenn ein Derby in der eigenen Stadt ist. Ansonsten ist es auch so, vor allem für die Fan-Community, die Spiele nicht zu verlieren gegen einen Konkurrenten in der eigenen Stadt, ist schon sehr, sehr wichtig. Deswegen sind wir froh, dass wir zumindest mit einem 0-0 rausgegangen sind gestern.
Das klang jetzt ein bisschen nach Erfahrungswert. Man könnte in eine Gruppe voller Rapid-Fans geraten. Ist das schon mal passiert, oder was, vor so einem Derby?
Ja, das passiert ja immer wieder. Also wenn du in Wien unterwegs bist, was ja momentan kaum Sinn macht, weil ja nichts offen hat, ist ja alles geschlossen. Aber es passiert ja schon. Ich hab da schon auch vielleicht ein bisschen einen Vorteil, weil ich weiß jetzt nicht, mittlerweile über 10, 11 Jahre in verschiedenen Positionen bei Austria Wien war, aber auch bei der Konkurrenz relativ erfolgreich Fußball gespielt habe. Deswegen habe ich da schon ein paar Leute, die mir trotzdem noch einen Respekt entgegenbringen von dem, was halt mal früher war. Wie so oft ist, das, was früher mal war, war ja gut und das haben die Leute auch bei Rapid nicht vergessen. Deswegen bin ich so in dem Bereich vielleicht in einer privilegierten Position. Das haben nicht alle so. Also, das ist nicht ganz so schlimm und der Respekt ist dann doch schon immer noch so weit da, dass man jetzt nicht wirklich ein Problem hat, aber einen dummen Spruch, den kriegst du schon immer so um die Seite, das ist schon klar, aber damit kann man umgehen. Ja.
Weil ich das gerade gar nicht so auf der Kappe habe, ich sehe hier gerade nochmal, du hast ja für die Austria über 180 Spiele gemacht gehabt, als du dann zu Rapid gewechselt bist. War das damals ein Riesenpolitikum, so wie ich mir das jetzt vorstelle?
Ja, das war schon schwierig. Hätte ich mir auch das selbst damals nicht vorstellen können. Also bin ja in dem Bezirk aufgewachsen, wo Austria Wien zu Hause ist, war ja immer mein Verein. Dann hat es die Situation nicht ergeben, dass ich mal bei Austria Wien mal keinen Vertrag mehr bekommen habe und dann ein Jahr in Innsbruck gehabt habe und dort weg wollte. Und dann hat sich Rapid eben aufgetan in einem Umbruchjahr, auch für Rapid. Und ja, mir war klar, dass es halt so ist. Also es wurde schon kritisch hinterfragt, alles von allen Seiten. Also war damals auch bei der Mannschaftspräsentation durfte ich nicht raus, weil damals halt noch Briefe oder, ich glaube, es hat nicht einmal Mails gegeben, aber es waren Briefe, und Fax, ja, Fax sind gekommen ins Büro damals, wo angekündigt wurde, dass ein Attentat passiert, wenn ich da auf die Bühne gehe. Ja, und deswegen durfte ich dann damals auch nicht bei der Mannschaftspräsentation dabei sein. Bis heute weiß ich nicht, wer es war, ob es ein Rapidler war oder ein Austrianer, der das geschickt hat, aber das hat schon spannend begonnen. Aber ja, war dann eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Also es waren 2,5 Jahre und da war alles dabei, Meisterschaft, Europacup-Finale, Champions League, was ich eigentlich auf dem Niveau, muss ich leider sagen, mit Austria so als Spieler nicht erreicht habe. Ne? In der Kürze war das sehr, sehr erfolgreich. Ja.
Wir haben sehr aktuell gerade, und da gibt es auch im Kicker großen Artikel drüber, das Thema Geisterspiele, das jährt sich nämlich aktuell in Deutschland, ja. Genau ein Jahr haben wir das jetzt an der Backe. Und ich möchte mal kurz zitieren, was Nils Petersen dazu gesagt hat. Er hat gesagt, früher habe ich am Bahnhof in Stadionnähe schon 20 Fahnen und 48 Trikotträger gesehen. Da wusstest du, heute kannst du die Leute glücklich machen. Jetzt jubeln sie uns zu Hause zu, aber das kriegen wir ja nicht mit. Wie viel Prozent weniger ist so ein Derby ohne Fans aus deiner Sicht?
Also es ist, diese Fußballspiele sind, man muss ja aufpassen, da kommt es auf die genaue Formulierung. Aber es ist eigentlich ein notwendiges Übel, dass du es am Leben erhältst. Es ist ganz einfach so. Also alles, was mit Emotionen zu tun hat, die Leute stellen sich darauf ein, die Spieler stellen sich darauf ein, dass sie sich quasi mehr und mehr auf ihre eigenen Emotionen, auf die Emotionen der Mannschaft konzentrieren müssen, weil rundherum nichts Positives und nichts Negatives kommt. Es ist nur eine Notwendigkeit, um den Profisport in Wald um Leben zu erhalten. Das ist es. Und alles, was du damit verbindest, warum du, sage ich mal, von einem kleineren Verein zu einem größeren willst, am Ende redet dann heute vielleicht schon jeder mehr oder in der Relation mehr darüber, als es früher war, dass es ein Faktor auch der Kohle logischerweise ist, aber in Wahrheit will jeder, der einen kleinen Verein spielt, zum großen, weil er ein volles Stadion haben will, weil er vor vielen Zuschauern spielen will, weil das ist, was eben der Unterschied in Wahrheit ist. Und jetzt sind wir alle damit konfrontiert, das so zu erleben, wie es halt wahrscheinlich, bevor du richtig ins Profigeschäft gegangen bist, dass du eben vor ein paar Leuten schaust, es wird übertragen im Fernsehgerät. Also das ist das Einzige, aber es hat wenig mit dem zu tun, was ein Fußballspiel ausmachen sollte, meiner Meinung nach.
Wir haben es uns gestern beide angeschaut, das Derby, das erste, was wir gelernt haben, ihr sagt Derby, ne? Ihr sprecht es eher mit einem A. Ja, also das haben wir uns notiert, auch wenn wir es jetzt direkt dann zum Einstieg zweimal falsch gesagt haben. Ich habe parallel auch noch mit einem befreundeten Wiener, mit einem gebürtigen Wiener geschrieben, der hat es mit deiner Austria gehalten. Und da kann ich sagen, also das, was ich von ihm so an Feedback bekommen habe, der hat das, so machen das Fans dann heutzutage offensichtlich, in einem Skype-Call mit seinen anderen Austria-Fans geschaut. Da ist durchaus Rivalität auch bei den Fans vorhanden. So viel kann ich mal ganz grob weitergeben. Ich hätte eine Frage zum Taktischen, weil das war ja wirklich sehr spannend. Du hast schon gesagt, 0-0, nachdem das in der zweiten Halbzeit gerade zu Beginn so ein bisschen zu kippen drohte. Mhm. Und wir haben es versucht, unseren Hörern gerade schon so ein bisschen wiederzugeben. Ihr hattet einen gewissen Druck, dass 3 Punkte für euch enorm wichtig gewesen wären. Ja. Hab dann gemerkt, also gerade du auch auf der Trainerposition, jetzt nach Wiederanpfiff wird Rapid deutlich stärker und du hast eine taktische Umstellung vorgenommen, die man eher als defensiver einstufen kann. Hat am Ende so funktioniert, dass Rapid wieder so ein bisschen diese Übermacht genommen wurde dadurch und ihr habt das 0-0 geholt, du hast gesagt, mit dem ihr jetzt eigentlich auch relativ zufrieden sein könnt. Wie sehr muss man da draußen als Trainer ringen, wenn man doch weiß, da sind wahrscheinlich eine ganze Menge Fans, die sagen, heute müssen wir auf komplett Sieg spielen, weil nur dann erreichen wir diese Meisterrunde vielleicht noch. Aber du siehst als Trainer, nee, wir werden dieses Spiel verlieren, wenn ich jetzt nicht ein bisschen kompakter im Mittelfeld umstelle.
Ja, ich verstehe das ja alles. Es ist ja relativ leicht dahergesprochen zu sagen, eine Mannschaft, die 3 Punkte braucht, die muss jetzt alles reinwerfen, was Offensive bringen kann. Ich glaube, das haben wir von Start weg auch am Platz gehabt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das auch ein Signal an die Mannschaft senden, dass wir ihnen das auf der einen Seite zutrauen, weil sehr, sehr viele offensive Jungs in unserer Startformation gehabt und das hat erste Halbzeit auch ordentlich funktioniert. Wir hätten da wahrscheinlich auch kaum was verändert. Wäre das Spiel ähnlich gelaufen wie erste Halbzeit, mal ein bisschen was dort, ein bisschen was da. Und uns war relativ schnell klar, dass Rapid auch die Lehren daraus gezogen hat in der ersten Halbzeit und gewusst hat, wo wir unsere Problemzonen haben, die wir von Start weg natürlich gewusst haben, wenn es Rapid erkennt. Ne? Und sie haben halt eine Halbzeit gebraucht. Und dann war die Frage, können wir das weiter so umsetzen mit unserer offensiven Variante oder müssen wir ihnen Stabilität geben, was von Start weg klar war für uns, dass es passieren kann. Und dann geht es eben darum, jetzt nicht zu überlegen, was machen wir mit den 3 Punkten, sondern die Aufgabe eines Trainerteams ist auch während des Spiels so zu bewerten, dass man den Jungs, die am Platz stehen, das Gefühl geben, sie können es hinkriegen. Und wir haben nach 10 Minuten zweite Halbzeit das Gefühl gehabt, der Glaube in der Mannschaft selbst war nicht mehr so da, dass sie sich noch so lösen können und selbst ihr Spiel entwickeln können. Und da muss man ihnen Unterstützung geben. Und die Unterstützung war eben, das Zentrum zu stabilisieren und dann diesen verbleibenden offensiven Jungs ein bisschen mehr Freiheiten zu geben und weniger nach hinten arbeiten zu müssen. Dass das natürlich immer wieder kritisch dann da wo behäuft wird, das verstehe ich ja vollkommen, weil es gibt ja auch keine Idee, wo man sagt, die funktioniert auf jeden Fall. Ne? Wir wissen und wir haben dann auch das Gefühl gehabt, das hat besser funktioniert. Rapid war trotzdem die bessere Mannschaft zweite Halbzeit, aber wir haben das ein bisschen besser dann verteidigen können und haben halt unsere Möglichkeiten ins Offensivspiel dann trotzdem nicht so genug. Deswegen ist auch ein 0-0 geworden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hätten wir so weitergespielt, hätten wir das relativ klar verloren, weil wir hätten uns dann eingefangen. Und dann verändert sich das Spiel auch von Rapid. Und dann noch eine taktische Variante rauszuholen, die ein bisschen defensiver ist, die man dann auch nicht mehr macht. Ne? Das ist auch klar. Also ich glaube, mehr als der Punkt, außer mit einem Lucky Punch, war dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr drinnen.
Aber jetzt die Situation schon so, dass man zwei Siege braucht aus den letzten beiden Spielen, um weiter Hoffnung zu haben?
Ja, also es ist halt, die Liga ist sehr, sehr, sehr knapp. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir beide Spiele gewinnen müssen, vom Gefühl her. Aber ich weiß es nicht genau. Also es ist in unserer Liga schon alles möglich, dass die Mannschaften, die jetzt dann vor uns stehen, Hartberg, dann auf einmal auch wirklich nur einen Punkt mehr macht oder vielleicht gar nichts mehr macht. Es ist schon alles sehr, sehr knapp. Also es gibt mit Salzburg eine Mannschaft, die man nur, wenn sie selbst irgendwie zulassen, denen auch wirklich gefährlich werden kannst. Wir haben mit Rapid und LASK, meine ich, Mannschaften, die das sehr, sehr gut machen. Und dann ist es schon so, dass du jede Woche eigentlich jedes Spiel gewinnen oder verlieren kannst. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir viele Punkte brauchen. 3 werden es mindestens sein. 4 vielleicht, aber ich würde auch fast sagen, dass du 6 brauchst. Und das ist natürlich schon eine sehr schwere Aufgabe für uns, das muss man auch sagen.
Ja, gerade geht ja gegen Graz und gegen Wolfsburg, also gegen den 4. und den 5. Das ist ja auch keine Laufkundschaft. Wobei, du hast ja gesagt, die Liga ist auch eng beisammen. Wir haben unseren Hörern schon mal so ein bisschen, den deutschen Hörern natürlich, diese Meisterrunde erklärt, was damit auf sich hat, mit diesem Modus, den wir ja in Deutschland so nicht haben. Wie stehst du grundsätzlich zu diesem Modus, zu diesem System? Ist das was, das man vielleicht auch in Deutschland irgendwann mal übernehmen sollte, könnte, mit Blick auf die Spannung? Gut, diese Saison haben wir endlich mal wieder ein bisschen Spannung drin?
Nein. Sage ich ganz ehrlich, ich war in der Entscheidungsfindung auch zu der Zeit damals in Deutschland. Ich sage deswegen nein für Deutschland, weil ich finde trotzdem, in Deutschland ist die Liga immer spannend. Okay, wir reden dann zwar davon, dass möglicherweise die Bayern oben davonlaufen, aber es ist immer Spannung um Champions-League-Plätze, um Europacup-Plätze. Es ist immer Spannung um Relegationsplätze, normalerweise auch um Abstiegsplätze. Und in Österreich ist es eben so, dass man damit versucht, das spannend zu halten, Zuschauerzahlen in dem Bereich auch zu halten. Ich glaube, der Faktor der Spannung mit der Punktehalbierung, der ist dann halt immer gegeben. Und bei uns ist es dann schon so, wir müssen schon auf das auch Wert legen. Jetzt ist es vielleicht nicht so entscheidend, wenn keine Zuschauer da sind, aber das am Leben zu halten und spannend zu halten, das ist schon ein Faktor, der in Österreich dafür spricht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, nochmal in den Europacup zu kommen, selbst wenn du in der unteren Gruppe bist. Es gibt eine Möglichkeit, oben, wenn du einen durchwachsenen Herbst hast, als gute Mannschaft, dass du doch nochmal andocken kannst, wenn du außergewöhnliches Frühjahr spielst. Also es kann sich eben mehr verschieben. Ansonsten war das jetzt dann vom sportlichen Aspekt und von dem, was das ausmacht, ein ganzes Jahr zu spielen, ist es natürlich unfair in irgendeine Richtung. Nicht? Also die relativ lang gut performen, die werden dafür bestraft, weil sie es vielleicht zu einem falschen Zeitpunkt performt haben. Die dann zu dem Zeitpunkt nach der Teilung performen, die werden dafür belohnt. Okay, du musst irgendwann eine Phase haben, wo du gut bist, sonst hast du keine Chance, bist du immer unten. Aber es ist schon geteilt. Ich würde jetzt sagen, es ist eine Mischung von Spannung, von Marketing, wo ich finde, dass die österreichische Liga das auch nicht so den Ansatz falsch gewählt hat, das zu machen. Aber ich halte es für eine Liga, wo die Stadien sowieso voll sind und die in der Einschätzung sagen, es ist immer irgendwo Spannung. Heute ist es aus sportlichen Gründen als nicht fair eigentlich. Ja.
Das heißt, ihr habt im Grunde genommen in Österreich quasi so das Korrektiv gewählt, weil ihr nun mal auch eine sehr dominante Mannschaft habt, die vorneweg marschiert, 7-mal in Folge Meister geworden ist mit Red Bull Salzburg. Wie kompliziert macht das eigentlich, so eine Übermacht als Mannschaft zu haben, die Entwicklung einer Liga und auch des Fußballs in Österreich?
Ja, klar, es ist schwierig, dass du Salzburg abfängst, nicht? Aber da kann man ja in Deutschland auch ein Lied davon singen. So ist es ja nicht. Ne? Und wenn ich aber dann schaue, dass die anderen Mannschaften, der LASK international okay ist, Rapid war immer wieder mal in der Gruppenphase, der WRC, die haben sich irgendwie da auch weiterentwickelt. Ich sehe das für die österreichische Liga, wenn man die internationalen Erfolge sieht, für österreichische Verhältnisse, ist das eigentlich in Ordnung. Dass es natürlich schwierig ist, weil die Salzburger eine andere Ausgangslage haben, weil die natürlich auch eine andere wirtschaftliche Basis haben. Und zudem machen sie sehr, sehr vieles gut. Also das kommt ja auch noch dazu. Die Basis an Wirtschaftlichkeit heißt ja nicht zwingend, so dass du jedes Jahr Meister wirst. Du musst es ja trotzdem gut machen. Und die machen das gut. Ist halt nicht einfach. Also die Idee der Punktehalbierung wird sicher nicht aus Salzburg gekommen sein. Davon kann man mehr ausgehen. Das ist schon relativ klar. Aber trotzdem haben sie gute Chancen, das Jahr für Jahr zu schaffen. Ich meine, so ein Leader in der Liga ist nicht zwingend Nachteil, dass du dich selbst weiterentwickelst. Du kannst dich wo anlehnen, du kannst ein paar Sachen sehen, was die gut machen. Du kannst dich mit diesen Mannschaften messen. Du erkennst auch ganz klar, wo dir was fehlt. Und du musst das halt in deinen Möglichkeiten dann verbessern. Ne? Also ich finde es schon cool, dass die Salzburg in den letzten Jahren unglaublich viele Spieler entwickelt haben, als Fußballverein international für Aufsehen gesorgt haben. Weil das ja auch einen Blick auf den österreichischen Markt wieder bringt. Also wenn dann jemand mal zwei Tore schießt gegen Red Bull Salzburg, dann wird das auch wahrgenommen. Wenn den Torschießen gegen eine Mannschaft international nie performt, dann hast du den Blick aus Deutschland oder aus England oder aus Italien nicht so drauf. Also die können das dann schon bewerten, dass es eine gute Leistung war und dass der eine oder die ganze Mannschaft gut performt hat in der Phase. Also ich finde das eher sogar positiv. Gut wäre es, wenn wir drei Mannschaften hätten wie Salzburg, das wäre natürlich das Beste. Aber das wird halt schwer möglich sein. Aber ich finde, für die Liga ist es gut, dass es eine Mannschaft wie Salzburg gibt, die international Jahr für Jahr aufzeigt.
Parallel zu der spannenden Phase, die ihr jetzt gerade in der Liga habt mit den letzten beiden Runden, willst du dir Gedanken machen, wie es eigentlich mit dir persönlich weitergeht? Dein Vertrag läuft aus. Welche Option gäbe es denn eigentlich? Klar, verlängern bei der Austria als Trainer. Und was wäre da noch im Raum?
Bei Austria oder überhaupt?
Ja, auch grundsätzlich, ja.
Na, grundsätzlich steht jetzt die Frage an, die ich beantworten muss oder die wir als Verein beantworten müssen, wie ist denn die Planung und wie ist denn die Zielsetzung für die nächsten Jahre, wenn man so will, oder wie sollten die Ausrichtung sein und ob ich mich dann in welcher Position auch immer ich mich dann wiederfinden könnte. Das wäre jetzt eine einfache Geschichte, um das so abzukürzen, was Austria Wien betrifft. Und Plan B ist, so wie es Stand jetzt ist, dass ich halt dann wieder im Badehaus im Sommer am Griller stehe und meine Freunde bewirten werde. Also es gibt sonst nichts. Ich entscheide jetzt nicht zwischen Austria Wien, und wenn es Austria Wien nicht ist, dann mache ich schon was anderes. Habe ich momentan nicht. Ich konzentriere mich wirklich. Es waren anspruchsvolle Monate oder eineinhalb Jahre, und wir haben jetzt quasi so gefühlt mal eine Basis geschaffen, dass man überhaupt über Entwicklung weiter diskutieren kann. Es war schwierig, und das haben wir geschaffen. Und jetzt geht es darum zu schauen, was können die nächsten Schritte von Austria sein, und bin ich da dabei. Also ich habe da jetzt nichts nebenbei oder spiele A mit B aus, sondern momentan habe ich Plan A, ist Austria Wien, das diskutiere und überlege ich mit dem Club und privat. Und das Zweite ist wirklich, dass momentan halt auch nicht eine Alternative in dem Sinn gibt, wo ich sage, dann mache ich halt was anderes. Und das andere wäre mal, ja, Plan. Jetzt halt, das ist echt das Badehaus. Ich kann ja nicht sagen, was in den drei Monaten kommen würde, ob was kommt, aber jetzt gibt es nichts Spruchreiches. Ja.
Also wir können sagen, im Moment konkurrieren die Austria und deine Freunde, die gerne ein paar Würste gegrillt haben um dich. Bleiben wir erstmal bei der Austria. Da gibt es einen neuen Investor, da gibt es also ein bisschen Geld. Wie viel Umbruch ist bei der Austria im Moment nötig und wie viel Umbruch erlaubt so ein neuer Geldgeber da für die Zukunft?
Ja, das wird auch Teil dieser Gespräche sein, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dieses Konstrukt sich dann darstellt. Also das, was wir jetzt sagen können, ist, dass wir jetzt quasi von den Lizenzunterlagen alles so weit hingekriegt haben, dass das positiv, also ich sage jetzt einmal, ohne dass jetzt ich die Prüfer das in den was vorwegnehme, aber das ist mein Zugang, dass es in Ordnung ist, dass man in die nächste Saison reingeht. Jetzt geht es dann darum, in welcher Größenordnung dann schaut denn die Budgetierung für den Kader aus. Und da ist es auch nicht so, dass ich sage, daran hängt es, ob ich dann weitermache oder nicht. Jetzt ist ja nicht, dass jemand glaubt, dass wir müssen jetzt ein Budget aufstellen, dass man Salzburg attackieren kann. Aber das Wichtige ist, glaube ich, bei allen Rahmenbedingungen, was ist zur Verfügung, welche Wege wollen wir gehen, in welche Richtung wollen wir einschlagen und was ist die realistische Zielsetzung. Und da weiß ich, das ist wirklich ein wichtiger Faktor, weil mit dem, dass wir jetzt dann Mitte des Monats 110 Jahre alt werden, da waren in den Jahrzehnten vorher, das ist jetzt schon länger her, sehr, sehr erfolgreiche Zeiten bei Austria Wien. Und mit dem, Gott sei Dank, verbindet man Austria Wien immer noch, aber manchmal ist es halt in der Umsetzung dann nicht annähernd das möglich, was sich jeder erwünscht oder erträumt, was bei Austria Wien ist. Ich sage, es ist in vielen Bereichen jetzt nicht über Austria Wien drinnen, was sich jemand erwartet. Und wenn das ein realistischer Gleichklang ist von dem, was haben wir für Möglichkeiten und was ist denn wirklich die reale und realistische Zielsetzung, dann kann man mit mir über vieles diskutieren, auch wenn die Budgetierung geringer ist. Das wissen die Leute auch und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen halt auch wirklich dann andiskutieren. Also ich kenne den Club in vielen Facetten, als Spieler, als Sportdirektor, als Vorstand, als Trainer, als Fan. Ich kenne das wirklich sehr, sehr gut, deswegen kann ich einschätzen, was ist machbar, was ist glaubwürdig, was ist realistisch und vor allem, was ist umsetzbar. Ne?
Aber gibt es zumindest ein Gefühl dafür, weil ich habe im Hinterkopf, ich habe in irgendeinem Interview mit dir auch gelesen, dass du dann schon irgendwann gemerkt hast, diese Arbeit mit den Jungs auf dem Trainingsplatz, das ist was dir zumindest mal Spaß macht. Ja. Gibt es denn zumindest ein Gefühl dafür, ob es eher den Trainer Peter Stöger dann weitergibt oder hat dich diese Funktionärsseite auch so gekriegt, dass du sagen kannst, das kann auch in die Richtung gehen?
Ja, es ist grundsätzlich kann es schon in die Richtung auch gehen. Ich glaube, es ist schon die Frage dann, wo, ja, also die erste Frage wird sein, wo braucht mich Austria Wien mehr? Vor eineinhalb Jahren war es fix so, dass diese Sportvorstandfunktion, die ich eingenommen habe, ganz wichtig war, um die großen Themen zu bearbeiten. Jetzt um da reinzukommen, das anzuschauen, da zu unterstützen, da war es jetzt nicht zwingend und unbedingt notwendig, da am Sportplatz zu stehen. Den hätte ich auch in diesem Jahr jetzt nicht gemacht. Wie gesagt, wenn Christian Itzer nicht gesagt hätte, er würde gern zu Sturm Graz gehen, dann war auch die Frage, wen nimmst du dazu mit den Rahmenbedingungen und mit den, ich sage mir, wenn du einen Trainer da herholst, dann sieht er das für sich als Sprungbrett oder dass er erfolgreich sein muss. Und mir war klar, dass viele Sachen nicht umsetzbar sind, um einen großen Sprung zu machen. Dann war die Frage, haben wir da eine Trainerdiskussion auch oder mache ich das mit? Und dann habe ich gesagt, okay, das war auch die richtige Entscheidung, das mitzumachen in der Phase mit der Unterstützung im Club. Und ja, das hat mir echt Spaß gemacht. Das hat mich in diesen Trainingseinheiten und mit den Spielern zu arbeiten von vielen rundherum Problemen abgelenkt. Es war cool zu sehen, wie einige Spieler und dann auch das Gruppengefüge sich entwickelt. Und deswegen kann ich jetzt nichts ausschließen. Also ich liebe es schon, mit jungen Menschen zu arbeiten. Ich habe aber auch wenn es sehr, sehr anstrengend war, auch mit den Leuten im Staff an Dingen gearbeitet, wo wir in der Wirtschaftlichkeit versuchen, weiterzukommen. Also ich sage jetzt nicht, dass ich alles kann. Manchmal ist es jetzt so, da ist für den Club vielleicht die eine Position wichtiger zum jetzigen Zeitpunkt, wie es im eineinhalb Jahren war. Jetzt war es alles zusammen. Auch das wird man andiskutieren müssen, was es ist. Aber ich muss schon sagen, es hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit der Mannschaft wieder zu arbeiten.
Du sagst, du schließt nichts aus. Das heißt auch, es ist, denke ich mal, weil du ja hier auch noch einen sehr guten Ruf hast, überhaupt nicht ausgeschlossen, dass wir dich irgendwann mal wieder in Deutschland sehen, zeitnah oder wann auch immer. Weil ich glaube, das war ja schon auch eine sehr insgesamt gesehen eine unglaublich prägende Zeit, die du hier hattest, ne?
Ja, war außergewöhnlich, muss man echt sagen. Ich habe natürlich auch Glück gehabt. Wenn man sagt, du hast eine Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten und triffst dann auch einen Verein wie den ersten FC Köln von der Emotionalität und von dem, was den Verein halt auszeichnet. Und dann hast du noch Dortmund dabei. Also es ist schon so, das waren schon zwei sehr, sehr spezielle Clubs, wo ich arbeiten durfte. Und das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Klar. Also war eine sehr prägende Zeit für mich, muss ich sagen. Und war außergewöhnlich, ja. Hat mich sehr, sehr viel weitergebracht. Auch in meiner Denke, viele neue Eindrücke gewonnen, aber auch viele, viele Dinge dann auch gesehen, dass dann in etlichen Bereichen auch die große Fußballwelt eigentlich ziemlich gleich ist zur österreichischen Fußballwelt, wenn es nämlich dann um Menschen geht. Da sind sie dann schon alle gleich, ob sie wahnsinnig viel Kohle verdienen, außergewöhnlich erfolgreich sind oder im Fokus stehen oder ob sie halt in einer kleineren Liga kicken und vielleicht auch so ihre Probleme haben. Also das ist dann schon auch angenehm zu sehen, dass der Mensch schon ein wichtiger Bestandteil des Fußballsports ist.
Es waren 4,5 Jahre beim FC, größtenteils unglaublich erfolgreich, diese Zusammenarbeit. Gibt es so eine spezielle Erinnerung, die dir sofort in den Kopf schießt, wenn du an diese Zeit denkst?
Aufstieg in die Bundesliga, ja. Aufstieg in die Bundesliga mit dem 1. FC Köln, weil mir auch bewusst war, als ich hingegangen bin, dass wir jetzt dann sage, ja, die Verbindlichkeiten, die waren zumindest da, sagen wir so. Und es war für uns schon klar, dass so ein Traditionsklub, umso länger er in der 2. Liga ist, dass es richtig schwierig ist. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, okay, du kriegst einen echten Rückenwind. Und ich glaube, dass dieser Erfolg für den Club unglaublich wichtig war. Und ich das dann mit meinen Jungs und mit meiner Unterstützung im Club im ersten Jahr wirklich geschafft haben, das war, glaube ich, schon was sehr, sehr Spezielles. Und das wird mir immer in Erinnerung bleiben bei allen positiven Spielen, und die wir dann auch gehabt haben, bis Europapokal. Aber ich glaube, das Prägendste und das Wichtigste für den FC damals war der Aufstieg in die Bundesliga.
Umso blöder eigentlich, dass dann am Ende das sich so entwickelt hat, dass du mittlerweile gar kein Vereinsmitglied mehr beim FC bist, nach diesen Schmähgesängen, die es da gegeben hat, die deine Lebensgefährtin beinhaltet haben. Wie würdest du denn dein Verhältnis zum FC heute beschreiben? Also hast du noch Kontakt zu Leuten aus der damaligen Zeit oder hast du schon einen Cut erstmal für dich komplett gemacht?
Nein, ich habe schon einen Kontakt. Aber ich habe sehr, sehr viel privaten Kontakt, muss ich sagen. Also wenn ich sage privat, dann ist es ja in Köln immer relativ, weil ja jeder, der privat in Köln ist, ja mit dem FC sympathisiert. Also das ist ja, haben ja alle mit dem FC zu tun, so ist es ja nicht. Mit dem FC, mit dem Karneval, klar. Also da sind sie ja alle zu Hause. Also insofern ist das schon ein Umfeld, unter Anführungszeichen FC, aber eigentlich privat sehr, sehr viel Kontakt noch immer. Auch mit Leuten, Gott sei Dank, wo wir uns auch in Wien treffen, die auch nach Wien kommen. Also das ist eine verbundene Freundschaft in vielen Bereichen entstanden. Und ich habe auch immer noch mit relativ vielen, zum Teil mit Spielern, aber auch mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich immer noch Kontakt. Ja. Also ob das Teambetreuer, Physios, sonst Leute rund um den Club, habe ich schon immer noch Kontakt. Ja. Aber es wird ja dann weniger sein, sondern doch irgendwann einmal 3 Jahre. Aber die da dann bleiben, da weißt du, okay, das war keine falsche Entscheidung.
Ich hätte noch mal eine Frage zu der Zeit direkt unmittelbar davor, als du zum FC gewechselt bist. Denn jetzt haben wir, du wirst es mitbekommen haben, gerade eine große Diskussion um Marco Rose, der von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund gehen wird. Auch österreichische Vergangenheit bei Salzburg. Ja. Und ein großes Thema, das Leute ihm vorwerfen, dass das eigentlich so nicht passieren darf, bis hin zum Söldnertum gibt es da enorme Kritik. Es gab bei dir damals auch Kritik, als du diesen, ich nenne es mal, nächsten Karriereschritt gemacht hast, raus aus Österreich in Richtung Bundesliga. Wie waren da die Reaktionen?
Ja. Wie es überall ist, wenn du relativ erfolgreich bist als Trainer und dann den nächsten Schritt machen willst, dann bist du der Söldner, und dann gibt es Leute, die kein Verständnis dafür haben, dass du sagst, du möchtest dich jetzt verändern. Ne? Wenn jemand nicht erfolgreich ist, dann wollen sie ihn alle rausschießen. Ne? Also das ist das Geschäft. Damit musst du halt auch als Trainer in irgendeiner Form leben, aber damit müssen am Ende des Tages auch die Vereine leben, weil ich kenne so viele Spieler, die lieben es, möglicherweise bei Austria Wien oder in Köln oder in Dortmund oder in Gladbach Fußball zu spielen, die sind aber dann in der Bewertung der Fans oder des Umfelds nicht gut genug und werden rausgeschossen und kein Mensch redet drüber. Und dann ist natürlich einer richtig gut und der bewertet für sich, dass er den nächsten Schritt macht, und das versteht dann wieder keiner. Das heißt, man muss halt akzeptieren, dass der Gesichtspunkt von den Menschen halt fokussiert ist auf den Club, was für sie wichtig ist, und dann bist du halt damit konfrontiert, dass man das halt in irgendeiner Form nicht versteht. Also es ist halt so, es ist halt immer eine unangenehme Situation, wenn dann halt auch, so wie es jetzt in Gladbach halt ist, auch die Erfolge ausbleiben, weil das nur an dem festgemacht wird. Das kann ich jetzt so natürlich nicht beurteilen. Es war bei uns damals in Wien nicht ganz so eine Situation, auch für die Leute, die da mittendrin waren, weil wir damals auch, wir haben ein Jahr Laufzeit gehabt, wir haben auch andere Konstrukte andiskutiert als Meister, was man die nächsten Jahre machen kann, und wir haben uns halt irgendwie auch nicht durchringen können auf eine Vertragsverlängerung über das Jahr hinaus, und dann fällt halt da ein Angebot aus Köln rein. Da habe ich dann gesagt, okay, gut, wenn man eh nicht so ganz stimmig ist, dann versuche ich halt die Alternative. Möglicherweise wäre es bei Austria Wien so gewesen, hätte man 2 Monate vorher einen Vertrag verlängert, wäre ich vielleicht auch nie nach Deutschland gekommen. Ne? Das ist halt so. Man spielt es so, und man muss halt nehmen, wie es ist. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so jung, ich verstehe alle Sichtweisen. Ne? Aber man muss halt auch, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet, muss man sich halt auch mal in andere Blickwinkel reinversetzen und drüber nachdenken, warum das eine oder andere halt auch passiert. Nicht? Und ich bin dann nicht immer bei denen, die rausgeschossen werden, weil sie keinen Erfolg haben, denen weint niemand eine Träne nach. Nicht? Die sind aber viel mehr als die, die sie verbessern nicht? Und das die Leute nicht verstehen.
Ja, verstehe. Wir haben in diesem Podcast gerade in letzter Zeit häufiger über das Thema Heimattreue versus Abenteuerlust, die große, weite Profiwelt kennenzulernen, geredet. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Jetzt haben wir zum letzten, vor zwei Wochen, glaube ich, mit Kevin Volland zum Beispiel, der jetzt mittlerweile in Monaco ist, drüber geredet. Jonas Hofmann hat gesagt, er hätte schon irgendwie nochmal Lust, in die große, weite Welt zu gehen. Wenn man sich deine Vita anschaut, dann bekommt man oberflächlich erstmal den Eindruck, du hast schon Abenteuerlust in dir gehabt in den letzten Jahren, aber ab und zu, so alle paar Jahre, musst du mal wieder in der Heimat in Wien vorbeischauen. Ist das tatsächlich so?
Weil mich sonst niemand auffängt. Ne? Ja, in Wien mögen sie mich halt. Ja. Nein, weiß ich nicht. Nein, es ist schon immer spannend, was. Also, ich habe viele Stationen gehabt. Das waren jetzt nicht auf der ganzen Welt oder sonst irgendwie, aber in Österreich habe ich relativ viel bereist als Spieler und als Trainer war ich auch bei verschiedensten Vereinen unterwegs. Und das hat mir auf jeden Fall gut getan in meiner Entwicklung, einen Horizont zu verbreitern, ganz kleine Vereine als Spieler zu haben, ganz Regionalligisten als Trainer gehabt zu haben, bis dann in Borussia Dortmund, weil ich eben, du kriegst diese Eindrücke mit, du bekommst mit, was ist denn wirklich wichtig, auf was für einem Level hast du dann noch andere Aufgaben zu bewältigen, aber das ist das, was ich gemeint habe. Am Ende geht es immer darum, wie du halt mit Menschen umgehst und in welchem Bereich du dich einbringst. Das ist dann im Fußballsport in einer Gruppe, wahrscheinlich in jeder Gruppe, die gemeinsam an einem Ziel arbeitet, dann schon irgendwie gleich. Aber es ist schon spannend, was anderes zu sehen. Und ich mache das schon immer gern. Aber wie gesagt, es ist halt so, dass ich nach Österreich, glaube ich, dann, oder speziell vielleicht auch nach Wien, aber wahrscheinlich schon in ganz Österreich, immer wieder retour kommen könnte, weil ich glaube, dass man mich da jetzt dann möglicherweise als Sportler schätzt, aber weil die meisten, so groß ist Österreich ja dann doch nicht in der Szene, weil wir die halt auch kennen, wie ich ticke. Und das ist, ich glaube, es gibt unangenehmere Menschen als mich, mit denen man zusammenarbeitet. Auch wenn ich da oder dort mal, wie soll ich sagen, den Finger in die Wunde lege. Aber alles in allem, glaube ich, wenn es halbwegs läuft, kann man mit mir schon ganz gut arbeiten.
Ja, der Tipp kommt für Benny ein bisschen zu spät. Der lässt hinter sich immer so eine Spur verbrannter Erde. Aber ich glaube, das Gefühl, immer wieder zurückzukommen oder kommen zu können, ist eigentlich ein ganz schönes, ja. Benni, hättest du dir merken sollen.
Wie auch immer du darauf jetzt kommst. Und Peter, übrigens, wenn dich irgendwann keiner mehr auffängt und es diesen Podcast noch geben sollte, wir machen mit dir auch so ein Bratwurst-Special. Ja,
also, ja, cool.
Super gerne. Du sag mal, ein Aspekt übrigens noch, das hast du ja selbst auch mal verraten. Es gab ja auch mal Überlegungen in Österreich, dich zum Bundestrainer zu machen, zum Nationaltrainer da zu machen. Jetzt ist das, glaube ich, gerade nicht wahnsinnig akut in Österreich, aber das ist schon auch eine reizvolle Aufgabe, die es da nochmal gibt. Ne? Gerade auch für jemanden mit deiner Vita und deinem Standing auch in Österreich. Ne?
Ja, aber stimmt, also es hat mal Gespräche gegeben. Das war aber eben zu einer Zeit, wo, als wir nicht so erfolgreich in Köln waren, dieses fünfte Jahr. Und da war ich halt der Meinung, das ist der falscheste Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, ich verabschiede mich, weil es ist nicht lustig, sondern ich hätte das auch mit den Kölnern quasi auch durchgezogen, um mal zu schauen, mit einem längerfristigen Vertrag, man geht halt möglicherweise runter, es ist das eine oder andere nicht optimal gelaufen und man baut es wieder auf. Das hätte ich mir zugetraut, das hätte mir auch Spaß gemacht. Da hat man sich halt anders entschieden, das verstehe ich auch. Das ist ja, da gibt es auch Leute, die quasi in der Verantwortung sind und jede Woche erklären müssen, warum das noch weitergeht oder warum man keine andere Idee hat, das verstehe ich auch. Und in der Phase war das auch mit der Nationalmannschaft. Und das war der Zeitpunkt halt ganz einfach falsch. Heute ist es so, dass wir mit dem Franco Foda einen sehr guten Mann haben, der einen tollen Job macht und auch die richtige Entscheidung auch damals auch getroffen hat. Und wir haben auch, also unabhängig von der Vita möglicherweise, wäre ich sicher einer, der in Frage kommen könnte, aber Wir haben natürlich auch mit dem Oliver Glasner einen Top-Mann, der das auch zeigt. Wir haben mit Martin Hütter jemanden, mit Ralf Hasenhüttl, der unterwegs ist. Wir haben richtig gute österreichische Trainer, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und wir haben schon mehrere, die in irgendeiner Form in Frage kommen könnten. Und das ist auf jeden Fall erfreulich. Ich habe ja irgendwann einmal gesagt, und dazu stehe ich, es war immer für mich das Höchste, so gern ich in den Clubmannschaften gespielt habe. Es war immer das Höchste für mich, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden und dort zu spielen, das Land zu vertreten. Und das gilt natürlich auch für die Trainerposition. Also wenn du ein Angebot bekommst und dann glaube ich, sollte es normalerweise, und da ist es egal von den Rahmenbedingungen, für jeden eine totale Auszeichnung sein, so ein Amt angeboten zu bekommen und das ausüben zu dürfen. Also geht halt nichts darüber, die Auswahl der österreichischen Fußballspieler anzuführen als Trainer und dann für sein eigenes Land quasi auch da zu sein. Gibt es für mich nichts. Habe jetzt nicht einen Plan und wir sind gut aufgestellt, aber das habe ich ja irgendwann einmal schon für 10 Jahre gesagt, wo kein Mensch darüber nachgedacht hat, dass ich vielleicht irgendwann einmal in Frage kommen könnte. Aber das ist es. So bin ich halt schon getaktet. Also das ist mir schon wichtig.
Aber du sagst es, ne? Also österreichische Trainer, wir sind da auch in der deutschen Bundesliga sehr österreichisch geprägt auf den Trainerbänken und da ist eine ganz spannende, es sind ja nicht alle eine Generation, aber so ganz, ihr habt viele interessante Typen da irgendwie rausgebracht. Also auch wie Adi Hütter sich entwickelt hat, Ralf Hasenhüttl da in der Premier League.
Ja, ich glaube auch, es ist... Also, wie soll ich sagen, ohne, du kannst es ja dann immer drehen und sagst, ja, aber was rennt der da aus Österreich? Aber ich glaube, dass, also für einen österreichischen Trainer ist es in den meisten Fällen ein echter Segen, welche Möglichkeiten du im deutschen Fußball hast, um deine Ideen umsetzen zu können. Und da ist man dankbar dafür, weil viele Sachen eben in Österreich oder in kleineren Ligen nicht machbar sind. Und die dann halt auch noch was drauf haben, die setzen sich als Trainer halt durch. Jetzt sage ich, andere Kollegen möglicherweise nehmen das alles als selbstverständlich hin, dass es alles normal ist, dass man das hat. Und wenn du jetzt siehst, dass es anders auch funktionieren kann und dass anders auch Fußball Spaß machen kann und Erfolg bringen kann, dann nimmst du diese ganzen Goodies von den Möglichkeiten, von den Rahmenbedingungen, von der Infrastruktur, vom Staff, das du haben kannst, auch von der Bezahlung, da bist du ein sehr, sehr dankbarer Mensch, wenn du dorthin kommst. Und ich glaube, das machen unsere Jungs heute dann auch aus, weil wir es gewohnt sind, auf bescheidenerem Niveau auch Leistung bringen zu müssen. Du wirst auch jede Woche angezählt und dann kriegst du auf einmal so viele Möglichkeiten. Da bist du glücklich drüber. Und wenn du das nicht als Selbstverständlichkeit siehst und das immer wieder quasi jeden Tag schätzt, dass du das eben hast, dann lebst du etwas vor, was vielleicht woanders als Normalität ist. Und Normalität ist normalerweise langweilig. Ne? Und das sollte der Job halt auch nicht sein. Also ich glaube, da haben wir vielleicht ein bisschen ein Plus, dass wir aus einem kleineren Land oder kleineren Liga kommen.
Ja, spannender Aspekt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
Na, siehst du. Das ist mal beim Würstelkellen eingefallen.
Ich sehe dich da trotzdem in ein paar Monaten noch nicht. Vielleicht wird der ein oder andere Verein, wenn er jetzt dir zugehört hat, gedacht haben, sich daran erinnert haben.
Wir sind ja ein Influencer-Podcast so hier.
Ja. Wir haben schon viele Leute an den Mann gebracht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, du hast so viele Angebote in den nächsten Wochen, ob jetzt bei der Austria oder dann vielleicht ja noch woanders her. So ganz viel Würstelbraten sehe ich dich noch nicht. Aber wenn, dann gönne ich es dir natürlich trotzdem.
Ja, warte, mal schauen. Also es ist alles spannend. Es ist auch spannend, mit Freunden Bratwürsteln zu machen. Ehrlich, es hat schon was. Also es ist, ich glaube, dass es gut ist, wenn du und das sind dann auch die Wurzeln, ne? Also wenn du weißt, wo du herkommst, welche Leute da wichtig sind und die Leute, die ich heute halt auch so in Wien habe und aber auch die Leute, die ich jetzt zum Beispiel vor allem aus dem Kölner Raum habe, die begleiten mich jetzt mittlerweile schon so 8 Jahre und die Freunde, die bei mir im Badehaus sitzen, die habe ich seit 30 Jahren. Also da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Die wissen natürlich, was ich für einen Job mache, aber die sind nicht alle jetzt ein Fußballtrainer oder sonst irgendwas. Und das ist total eine gemischte Gruppe und das ist wichtig, wenn du das hast, dann kriegst du einen Blick auf viele wesentliche Dinge, die halt vielleicht abseits des Fußballsports auch Wertigkeit haben. Deswegen macht mir das auch Spaß. Also ich bin nicht nur in der Fußballblase unterwegs, sondern schon einmal ein bisschen über andere Dinge auch nachdenken. Das geht am besten bei einem Bier und einer Bratwurst.
Ja. Ich halte fest, ich gehe auf jeden Fall hungrig aus diesem Interview raus.
Peter, alles gut.
Peter, ich sage vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines hohen Pensums. Wir freuen uns, dass wir dich mal wieder gehört haben, wünschen dir nur das Beste, auch dass du die richtige Entscheidung für dich triffst, für den Club triffst. Und dann hören wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Liebe Grüße nach Wien.
Super, war cool, hat Spaß gemacht. Danke auf jeden Fall. Gell?
Peter, danke.
Passt auf euch auf, bleibt gesund.
Du auch. Danke dir.
Grüße nach Wien.
Ciao. So, das war Peter Stöger. Jetzt müsst ihr wieder mit den beiden mit dem langweiligen Dialekt vorlieb nehmen, nämlich keinem. Ich habe mir abtrainiert und du kommst aus einer Region, die vor allem für sich beansprucht, dass ihr das hochdeutscheste Hochdeutsch aller Hochdeutschen redet.
Ja, und wir sind auch noch stolz darauf, dass wir nicht irgendwas Besonderes Charmmäßiges haben.
Das ist ein bisschen wie Land der Frühaufsteher. Welches Bundesland ist das nochmal, wenn du auf der Autobahn bist? Ich glaube Sachsen-Anhalt. Kann das sein? Land der Frühaufsteher? Oder Thüringen? Aber so in die Richtung geht ihr auch mit eurem, ja, wir reden das korrekteste, das korrekteste Hochdeutsch.
Land der Frühaufsteher ist wirklich so unsympathisch. Ich weiß wirklich jetzt auch gerade nicht, welches Bundesland es ist, aber das Land der Frühaufsteher, also sorry, Das ist wie das Land der Leseratten oder das Land der Menschen, die die Kinofilme und Netflix-Serien nur in der Originalsprache schauen.
Land der Frühaufsteher, Sachsen-Anhalt. Ja. Also meine Vorschläge wären noch so in Richtung Land der Leute, die gerne ihre Wohnung sauber machen. Irgendwie sowas, ja. Naja, gut, also ihr müsst jetzt mit uns Vorlieb nehmen. Wir können leider, wie gesagt, diesen wunderbaren Wiener Schmäh können wir einfach nicht nachmachen.
Ja, aber hey, worüber haben wir zu reden? Leipzig als Konkurrenten vielleicht erstmal, weil wir ja schon über Bayern gegen Dortmund geredet haben. Die Leipziger bleiben dran.
Kurz und knapp, Leipzig ist im Moment unglaublich stabil und hat einen immer stärker werdenden Alexander Sørloth. Und in diesem Spiel einen richtig, richtig guten Kevin Campbell wieder. Sie haben es hingekriegt, Freiburg auch wieder zu jagen, zu besprinten, zu attackieren. Also es macht nicht den Anschein. Und wir haben in 3 oder 4 Wochen haben wir dieses Duell Erster gegen Zweiter, das Leipzig bis dahin wirklich federn lässt, weil sie im Moment einfach unglaublich stabil sind.
Vielleicht sollte man sich doch besser dafür einen Begriff ausdenken, ne? Leipzig gegen Bayern. Vielleicht wird das so Future-Klassiker.
Ja, aber das ist ja ein Duell, wo im Grunde genommen 3/4 der Fußballfans in Deutschland beide Vereine hassen und es nur darum geht, wen hasst man mehr. Also vielleicht kann man damit arbeiten. Der Hassgipfel.
Ja, ist so einfach. Aber hey, da werden Agenturen ihren Job machen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Emil Forsberg leidet im Moment so ein bisschen darunter, dass Sørloth so gut ist und er offensichtlich sein Pulver bei uns im Podcast verschossen hat. Sorry dafür. Oft loben wir uns selber dafür, dass die Leute performen, nachdem sie bei uns im Interview gewesen sind. Jetzt ist eine Entschuldigung in Richtung Leipzig
angesagt. Eine interessante Sache dazu übrigens noch, ich weiß leider jetzt nicht mehr, wer es gewesen ist. Bei Instagram hat mir jemand eine Nachricht geschrieben mit dem Hinweis, dass wir doch mal gucken sollen. Alle Teams da oben haben einen klaren Top-Torjäger. Lewandowski, Weghorst, Silva, aber Leipzig nicht. Leipzig hat tatsächlich diesen Timo Werner-Abgang genauso, wie sie es angekündigt hatten, einfach auf diverse Schultern verteilt und sind trotzdem nur 2 Punkte hinter den Bayern. Und das ist mir gar nicht so bewusst, also mir ist es bewusst, wenn ich drüber nachdenke, aber während alle anderen da ringsherum zumindest einen klaren Torgaranten haben, trifft dann mal der Nkunku, trifft mal der Sørloth, trifft der Forsberg oder wer auch immer. Das ist schon auch eine Qualität, ne? Da sind sie nämlich dann, was das angeht, auch einfach nicht ausrechenbar.
Ja, mir wird dadurch bewusst, dass du offensichtlich keinerlei DAZN-Vorberichterstattung schaust, wenn ich moderiere, denn das Thema haben wir bei unserem letzten Leipzig-Spiel genauso ausführlich behandelt. Also der Hörer hat recht oder er hat sich einfach von uns bei DAZN abgeschaut. Wir haben das mal ganz ausführlich gemacht, denn es ist tatsächlich so, dass jeder dieser Vereine, auch Frankfurt und Wolfsburg, ne, mit Silva und Weghorst, einen Top-Torschützen vorne drin hat, nur Leipzig übrigens nicht. Ich kann schon sagen, dass Nagelsmann das sehr gerne anders hätte. Der hat in der Hinrunde auch definitiv klare Kritik dahingehend geäußert, dass die Jungs auch einfach mehr knipsen müssen. Ja, Forsberg hat übrigens jetzt auch immer wieder getroffen.
Genau,
ist ja jetzt nicht der Torjäger vor dem Herrn, aber eben auch wieder nur eingesetzt.
Ja, ich muss dazu sagen, wenn du den Vorlauf machst, aus irgendeinem Grund bin ich immer zu spät dran. Aber das sind so ganz verschiedene Gründe, da kommt viel zusammen. Das Universum hat da irgendwelche Pläne.
Weil du einfach kein Frühaufsteher bist. Übrigens, stellt euch einen Wecker. Augsburg gegen Gladbach am Freitag. Da könnt ihr reinschauen in die Vorberichterstattung. Da wird es natürlich auch sehr viel um das gehen, was Marco Rose da im Moment erlebt. Und also ganz ehrlich, wir haben mit Jonas Hofmann drüber gesprochen. Ich schaue da irgendwie teilweise schon auch mit einem weinenden Auge drauf, was da seit Marco Roses verkündetem Abschied in Gladbach passiert. Denn sie haben wieder verloren. Sie haben gegen Leverkusen verloren und das ist jetzt, die Statistik habe ich nicht parat, die wievielte Niederlage in Folge?
6 der letzten 7 Pflichtspiele verloren, wettbewerbsübergreifend 5 Niederlagen in Folge. Marco Rose hat nach dem Spiel gesagt, das ist keine Partie, die du verlieren musst. Das ist sehr bitter. Und es sind jetzt vor allem eben schon 6 Punkte auf dem BVB und den Platz 6, also den ersten, der zumindest irgendwas mit internationalem Geschäft ermöglichen würde. Ja, das ist schon.
Was glaubst du? Ganz kurz. Jetzt Augsburg, wie gesagt, Freitag gerne einschalten. Dann City, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das verdammt schwer wird nach dem Hinspielergebnis und der Qualität von Man City, da noch weiterzukommen in der Champions League. Aber dann Schalke, Freiburg, Hertha. Bis dann Frankfurt kommt, hättest du also theoretisch Gegner, wo du sagen kannst, jo, da kommen wir jetzt wieder in die Spur. Gleichzeitig aber ist Augsburg und danach Schalke jetzt auch eine Doppelauslosung, wo man sagen muss, so schlimm wir beide das fänden, ich denke, die Position haben wir ja sehr deutlich gemacht in den letzten Wochen, wenn du die Dinger jetzt verlierst, ne, boah, also ja, vielleicht kommt Max Eberl dann doch nochmal in die Bredouille.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, Max Eberl ist, glaube ich, ein sehr konsequenter und straighter Verantwortlicher. Aber irgendwann wird selbst auf ihn, so doof das ist und so sehr ich das auch so blöd ich das auch finde, wird der Druck so groß. Und wenn ich jetzt mal reingucke bei den Augsburgern zum Beispiel, ne? Ja, die haben jetzt gegen die Hertha, für die ein wichtiger Befreiungsschlag, verloren. Die haben gegen Leverkusen in der Phase, wo Leverkusen nicht gut war, 1-1 gespielt. Bei den Niederlagen gegen RB 1-2, gegen Wolfsburg 0-2, gegen Dortmund 1-3. Gegen Union gewonnen, gegen die Bayern 0-1. Das heißt, es waren auch gegen die Top-Teams, zumindest ergebnistechnisch, bei manchen Spielen waren sie dann weiter weg, bei manchen vielleicht ein bisschen näher dran, waren das jetzt keine, ist es keine Mannschaft aufgrund ihrer kompakten Organisation und so weiter, die sich viele Gegentore fängt, erstmal in erster Instanz. Und es ist natürlich einfach eine unglaublich unangenehme Mannschaft. Und ich glaube, das ist in dieser Phase der Gladbacher genau der falsche Gegner. Also es ist, glaube ich, wirklich der exakt falsche Gegner gerade für Borussia Mönchengladbach. Deswegen sehe ich da eine Riesengefahr am Freitag.
Gucken wir uns natürlich an. I know. Du hast mir dann auch noch geschrieben, dass du gerne über Bremen sprechen möchtest. Ja. Die haben 1-1 beim ersten FC Köln gespielt am Sonntag.
Ja, du hast ja auch dich bei DAZN vor nicht allzu langer Zeit um dieses Spiel Bremen gegen Frankfurt gekümmert. Hast also noch frische Eindrücke, was die Spielweise angeht. Ich möchte mit dir mal über den Ansatz des SV Werder Bremen sprechen, der in Köln bei einer Mannschaft, die vor diesem Spiel bei 21 Punkten stand und im Dunstkreis des Abstiegskampfes sich befindet. In Köln hat Werder Bremen 36% Ballbesitz. Also vor allem in der ersten Halbzeit hat man dem FC gnadenlos den Ball überlassen, steht unglaublich tief, hat eine Passquote von, was waren es, 75%, nur 3 Abschlüsse. Köln kann dann mit dem eigenen Ballbesitz zu wenig anfangen, entwickelt kaum Torgefahr und dann geht der Plan in der zweiten Halbzeit.
War sogar nur 70%, ne?
Ja, dann sogar noch weniger. Und in der zweiten Halbzeit geht der Plan dann fast noch komplett auf. Sie sind dann ein bisschen aktiver geworden in Durchgang Nummer 2 und machen dann ganz mies von den Kölnern verteidigt, eigener Einwurf, Flanke, dann steht Meret nicht gut, Sargent trifft per Kopf. Also gnadenlos effizient. Und da habe ich im Übrigen mal nachgeschaut. Ich möchte mit dir gerne mal über den Ansatz und die Spielweise des SV Werder Bremen sprechen. Ich weiß, in dieser Saison geht es bei Bremen nur um eine einzige Sache: in der Liga zu bleiben. Mit all den Hürden, die so eine Corona-Saison für so einen Club wie Bremen mit sich bringt. Wenn du jetzt aber mal drauf schaust, nur Augsburg und Mainz haben weniger Ballbesitz als Werder. 43%. Nur 6 Teams haben eine schwächere Passquote. Und wenn wir mal beim Ballbesitz bleiben und wir vergleichen das mit den letzten beiden Saisons, da ist es im Vergleich zum Vorjahr um 6% runtergegangen. Da waren sie noch 9. in der Liga, was Ballbesitz angeht. Im Vergleich zur Saison davor sogar um fast 10% weniger Ballbesitz. Da waren sie 7. in der Liga. Und das Einzige, was ich mich, als ich dieses Spiel gesehen habe, gefragt habe, weil das schon, wie hat Florian Kohfeldt hat selber nach der Partie auch gesagt, wir haben eine Taktik gewählt, die nicht wunderschön anzusehen ist, aber so haben wir wenig zugelassen. Gedanke war, dass sich Köln ein bisschen ausspielt. Ist das ein Ansatz, wo du sagst, absolut legitim? Oder ist das etwas, vielleicht tue ich mich damit auch einfach schwer, weil Bremen über Jahre halt auch irgendwie über einen fußballerischen Ansatz oder mit dem verbunden wurde. Wie schätzt du das ein, wie die in dieser Saison spielen?
Ich finde es komplett legitim. Das ist auch eine Sache, die ganz bewusst von Florian Kohfeldt und seinem Trainergespann entschieden wurde. Und für mich ist es deswegen nachvollziehbar, weil dieser Kader auch nicht mehr hergibt. Was willst du denn für einen Fußball mit den Jungs spielen? Wenn du jetzt die Startaufstellung anschaust, dann muss man natürlich erstmal sagen, ganz wichtig, dass ein Niklas Füllkrug wieder vorne mit dabei ist, weil das ist jetzt mal ein Name, wo man sagen kann, jo, absolut Bundesliga-Niveau, kann auch mal eine Saison deutlich zweistellig knipsen. Hat halt nur die Verletzungsprobleme in der letzten Zeit gehabt. Rashica, haben wir immer mal wieder drüber gesprochen, eigentlich tolle Anlagen, glaube ich mittlerweile nicht mehr dran, dass das noch eine ganz große Karriere wird, muss ich so ehrlich sagen. Alles dahinter, und ich meine wirklich alles dahinter, hat für mich kein herausragendes Bundesliga-Niveau. Und zwar im Sinne von, mit solchen Leuten kannst du Ballbesitz-Fußball spielen. Also da sind Arbeiter dabei, da sind Zweikämpfer dabei, aber es sind keine Techniker dabei, es sind wenig Strategen, jetzt von Klaassen dann eben auch nicht mehr mit dabei ist im Kader. Und dann musst du den Fußball genauso spielen und musst am Ende mit der hässlichen Saison durch diese Liga kommen. Du konntest offensichtlich ja auf dem Transfermarkt dann auch nicht nochmal nachlegen. Das ist ja auch von uns dann vielfach analysiert worden, bitter gelaufen. Aber im Moment geht es nicht anders. Ich find's absolut nachvollziehbar. Ich find's auch absolut richtig. Ich weiß nicht ganz genau, ob der Bremer Anspruch, und da meine ich jetzt weniger den Verein als die Fans, mit der Sache d'accord ist, weil die natürlich verwöhnt ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, das du jetzt gerade wiedergeben wolltest. Bremen verbindet man mit den Mikus, mit den Diegos, mit den von mir auch noch, weil ich ihn gerade wieder bei der österreichischen Liga gesehen habe, Andi Herzogs. Aber es ist im Moment eine ganz andere Zeit. Und zwar wirklich eine ganz andere. Und diese Zeit mit mehr Ballbesitz in der vergangenen Saison, die hat ja nun fast in die zweite Liga geführt. Das heißt also, das hier ist jetzt rational gedacht für mich die komplett richtige Entscheidung.
Pragmatismus ist angesagt, weil ich habe dann auch so drüber nachgedacht, man checkt dann natürlich nebenbei so ein bisschen, was wird auf Twitter in der Bremer Fanbubble geschrieben und so weiter. Bei dem Kofeld kannst du es nicht vorwerfen, ne? Also weil du sagst es ja, das Personal, er muss halt mit dem vorhandenen Personal irgendwie die Klasse halten. Und das ist der Ansatz, den er wählt. Und er scheint ja, zumindest Stand jetzt, sie haben ja unter der Woche am Mittwoch dieses Nachholspiel bei Arminia Bielefeld. Wenn sie das gewinnen, dann ist der Vorsprung 11 Punkte auf den Relegationsrang. Ja, und am Ende ist das dann das, was sie vor der Relegation und vor dem Abstieg rettet, ne? Und wahrscheinlich müssen sich alle, auch ich, einfach mehr damit anfreunden. Es ist halt gerade das, was angesagt ist bei Bremen.
Wenn sie es allerdings verlieren, dann sind es nur 6, ne? Also ja, schon auch richtig, dass man das Ding versucht, konsequent hässlich zu Ende zu reiten. Ja. Das ist in dieser Saison einfach so. Wie, und da muss man dann einfach nur Hand in Hand gehen. Ansonsten wird es kompliziert.
Wie hast du das 1-1 gesehen? Pavlenka kommt raus, kommt nicht an den Ball ran. Dennis springt hoch und ja, im Basketball würde man sagen, kommt in den Zylinder von ihm rein und wischt so ein bisschen mit seinem Arm den Arm vom Bremer Torhüter weg. Der sich aber, wenn ich das richtig gesehen habe, sowieso komplett verschätzt hat, was diesen Ball angeht, oder?
Genau, deswegen finde ich die Situation so schwer zu bewerten. Und deswegen, eins vorweg, finde ich, dass es auf jeden Fall falsch ist zu sagen, das war doch ganz klar Punkt, Punkt, Punkt. Weil es ist viel zu schwer zu bewerten gewesen. Trotzdem sollte man zu einem Ergebnis kommen. Und ich bin der Meinung, dass das Ergebnis der Schiedsrichter falsch gewesen ist. Auch ein bisschen aufgedröselt. Auch da habe ich dann viel gelesen in privaten WhatsApp-Gruppen, auf Twitter. Zum Beispiel Aussage ist ja richtig, der Torhüter hat halt keinen Sonderschutz oder so, der wird wie ein Feldspieler behandelt. Jetzt hast du aber trotzdem eine besondere Situation und die wurde da eben sehr, sehr deutlich. Dennis, den ich übrigens in Ansätzen immer wieder gut finde bei Köln, also ich glaube, da können sie ein bisschen Hoffnung haben, auch wenn er taktisch nicht leicht einzuordnen ist, aber das jetzt nur by the way. Der geht hoch und schwingt mit seinem Arm nach oben. Erstmal nicht ganz natürlich, aber vor allen Dingen drückt er halt den Arm von Pavlenka weg. So, und wenn du jetzt sagst, du darfst den nicht besonders behandeln, dann musst du ja doch irgendwie sagen, er ist halt dieser Spieler, der mit seinen Händen zum Ball geht, im Gegensatz zu Feldspielern. Das heißt also, du musst ihm diese Sonderposition in der Bewertung des Zweikampfes, den es da gab, dann ja doch geben. Und wenn du den gibst, dann wird diese Extremität, nämlich sein rechter Arm, mit dem er da versucht, zum Ball zu gehen, weggedrückt. Und zwar bevor der Ball angekommen ist. Er verschätzt sich tatsächlich und wahrscheinlich hat er wirklich große Probleme gehabt, an den Ball zu kommen, aber so kommt er halt gar nicht ran, weil sein Arm weggedrückt wird. Und deswegen hätte ich auch gerade mit Blick auf die Videobilder gesagt, nee, sorry, muss weggepfiffen werden.
Ja, es ist im Endeffekt, stimmt, es ist im Endeffekt so, als würde man einem ausholenden Spieler mit beiden Händen oder mit einer Hand mit dem Arm das Bein wegstoßen, womit er schießen will, ne? So muss man es wahrscheinlich sehen. Und dann ist es tatsächlich ein Foul. Weil es wurde ja dann nachträglich verraten, dass vom VAR nur ein mögliches Handspiel überprüft wurde und gar nicht ein mögliches Foulspiel.
Ja, und das, also wie gesagt, es ist schwierig, aber genauso wie du sagst, du musst es dann so vergleichen. Und wenn mit dem Arm das Schussbein weggedrückt worden wäre, und das wurde halt der Arm von Pavlenka, dann hättest du entsprechend was zurückgenommen, wenn es halt ein Verteidiger gewesen wäre. Und deswegen, aber wie gesagt, fand ich echt schwierig, weil du hast völlig recht. Er sah auch grundsätzlich nicht gut aus, weil er sich verschätzt hat. Der Ball wäre kürzer gekommen, als er gesprungen ist. Also irgendwie eine schwierige Situation am Ende 1-1.
Apropos schwierige Situation. Wir reden über Eintracht Frankfurt. Wie schon angekündigt mit Julian Franzke, Freddy Bobic will weg. Wird auf jeden Fall laut eigener Aussage weg sein im Sommer, obwohl er noch laufenden Vertrag hat. Und das ist in kleinerer Variante irgendwie ja so ein bisschen sogar mit der Gladbacher Situation vergleichbar, dass ein ganz wichtiger, prägender Kopf da halt jetzt schon mal klar ist, dass der weggeht. Und wir müssen mit Julian Franzke darüber sprechen, inwiefern das die Situation für die Eintracht generell einfach erschwert und was das bedeutet. Das machen wir jetzt.
Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Wir haben ihn in letzter Zeit häufiger bei uns dabei gehabt. Wir sind jedes Mal sehr zufrieden aus dem Gespräch rausgegangen und damit und mit ein bisschen Druck herzlich willkommen in unserer Folge Kicker mit Saison Julian Franzke. Schönen guten Tag.
Servus, grüßt euch, hallo.
Meine Herren Schlüter, muss echt aufpassen, dass er nicht auf deiner Schleimspur ausrutscht. Ne? Also das, ich verstehe ja, dass du den Einstieg des Gesprächs so wählen möchtest, aber okay, mach
na, mal. Ein bisschen Druck aufbauen schon. Bis jetzt hast du immer geliefert. Wir hatten ja auch viele Fragen in Richtung Eintracht Frankfurt, weil sie erst, ich glaube, es ging los in dieser Saison, Fußball gespielt haben, den wir noch nicht so richtig verstanden hatten, dann so tollen Fußball gespielt haben, dass wir wissen wollten, wie kriegen die das hin. Und jetzt geht der Bobic, der vielleicht Meister von dieser ganzen Truppe ist, also derjenige ist, der die Sache zusammengestellt hat. Und entsprechend haben wir jetzt Fragen und erwarten uns einfach fantastische Antworten, Julian.
Wie immer, jederzeit zur Stelle.
Erzähle doch mal. Also Außenstehende waren schon überrascht von dem, was Freddy Bobic da jetzt verkündet hat, dass er eben den Wunsch hat zu gehen. Er selber hat gesagt, den hat er eigentlich schon vor längerer Zeit beim Verein hinterlegt, diesen Wunsch. Also wie überraschend war das jetzt wirklich?
Ja, gute Frage. Da steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Also für mich persönlich kam es erstmal überraschend, weil noch vor ja, 4, 5, 6 Wochen, also die Gerüchte aufkamen, auch im Verein man sich noch relativ besonnen gab und die Einschätzung irgendwie überwog, dass es vielleicht so ein bisschen um eine Zockerei geht, bisschen mehr Geld, es muss ja auch ein Budget zusammengestellt werden für die neue Saison etc. Also man vermutete auch intern erstmal, dass es vielleicht einfach so ein bisschen ja so eine kleine Zockerei ist, und man hat ja dann Freddy Bobic auch wohl nochmal ein deutlich verbessertes Vertragsangebot vorgelegt und auch weitere Dinge mit ihm besprochen. Da war er aber nicht mehr umzustimmen. Und ja, letztlich steht Aussage gegen Aussage, weil Freddy Bobic hat es ja in der ARD letzte Woche Dienstag so dargestellt, dass alle gewusst hätten schon letzten Sommer, dass er 2021 auf jeden Fall geht. Bei der Eintracht stellen es alle, mit denen ich gesprochen habe, anders dar, nämlich so, dass er noch im letzten Oktober gesagt hätte, als man halt auch mal wissen wollte, wie es weitergeht, dass er nur bei einem absoluten Spitzenangebot von einem Topverein, so rum ist es richtig, in Erwägung ziehen würde zu gehen. Und insofern ja, kam das jetzt, glaube ich, schon überraschend, dass er diesen Schritt zu Hertha gehen will. Ich glaube, wir hatten vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, genau.
Hier im Podcast, da hatte ich ja auch eher noch die Einschätzung abgegeben, dass ich glaube, dass er in Frankfurt bleibt. Bin jetzt überrascht, intern war man aber auch überrascht. Und vor allem überraschend davon, dass er dann eben im Fernsehen, wo ja schon im Hintergrund die Gespräche liefen seit einigen Wochen, dass er dann da so rausplatzt und halt frei heraus verkündet, dass er im Sommer auf jeden Fall geht und weg ist und dabei außer Acht lässt, dass er ja noch einen gültigen Vertrag hat bis 2023. Und letztlich auch auf das Wohlwollen des Vereins angewiesen ist, dass dieser Vertrag aufgelöst wird, der ja keine Ausstiegsklausel beinhaltet.
Das ist ja das Ding, ne? Also du sagst es, er hat einen laufenden Vertrag, aber hat mit dieser öffentlichen Aussage ja eigentlich die Eintracht ziemlich in die Enge getrieben, oder? Weil mögliche Interessenten, und das wird ja nicht nur die Hertha sein, das ist ja einfach ein super spannender, sportlicher Verantwortlicher, der da in Frankfurt in den letzten Jahren wieder gezeigt hat, dass das einfach ein Top-Manager in der Liga ist. Die wissen jetzt, na, der will da sowieso aufhören. So, und dann, das bringt ja seinen Club, bei dem er jetzt gerade ist, doch eigentlich in eine schlechte Ausgangsposition, oder nicht?
Ja, er hat sicherlich die Gespräche um eine mögliche Ablöse, die dann zu zahlen ist von seinem neuen Club. Ich gehe da nach wie vor von Hertha aus. Hat er sicherlich nicht gerade vereinfacht. Weil irgendwo jetzt ja auch jeder weiß, da wird man nicht mehr zusammenkommen. Und das Kind ist im Brunnen gefallen und das drückt sicherlich auf die Ablöse. Mhm. Jetzt sind halt in Frankfurt alle gespannt. Am Mittwoch ist ja die Aufsichtsratssitzung und jetzt sind alle gespannt, ob bis dahin halt auch ein Angebot vorliegt, über das überhaupt gesprochen werden kann. Weil das ist zumindest das, was ich jetzt immer gehört habe, dass man ihn einfach so gehen lässt, jetzt ohne jegliche Ablöse, einfach den Vertrag auflöst. Das scheint ausgeschlossen zu sein.
Ja, wäre ja verständlich aus Eintracht-Sicht. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, wie du sagst, das Kind in den Brunnen gefallen ist, das heißt also, ein Freddy Bobic definitiv in der kommenden Saison nicht mehr für Eintracht Frankfurt arbeiten wird, dann ist ja die nächste Frage, wie groß ist die Gefahr, dass da jetzt ein Vakuum entsteht? Oder andersrum, wie viel Anteil hat Bobic an dem, was da jetzt so Tolles in Frankfurt auf dem Platz abgeliefert wird?
Ja, hat er natürlich einen großen Anteil dran. Das steht ja auch außer Frage. Hat in den letzten Jahren super Arbeit geleistet. Natürlich saß auch nicht jeder Transfer. Aber bei welchem Manager ist es schon der Fall? Also unterm Strich hat er aus wenig viel gemacht. Und darf man ja auch nicht vergessen, auch mit der Trainerentscheidung für Adi Hütter nach Niko Kovac nochmal Gold richtig gelegen. Das ist ja auch sehr wichtig. Man kann ja der beste Manager der Welt sein und super viele Talente finden, wenn du dann einen Trainer verpflichtet, der nichts taugt, dann nützt dir das am Ende des Tages alles nichts. Und insofern hat er natürlich einen Riesenanteil und es droht natürlich ein Vakuum, ganz klar. Weil jetzt eben auch die Situation ist und das macht es für die Eintracht so schwierig. Wen kriegst du denn momentan? Ja, du kannst dich natürlich umschauen und sehen, wer jetzt auf dem Markt ist, wer aktuell keinen Verein hat, aber die Manager, die vielleicht auch interessant sind, wie Christoph Spücher von Young Boys Bern, der ja schon auch gesagt hat, dass er seinen Vertrag bis 2022 dort erfüllen wird, die wirst du teilweise ja gar nicht aus dem Vertrag rauskriegen können. Ja, ganz einfach, weil es eben auch Leute gibt, die vielleicht etwas loyaler sind als ein Freddy Bobic und eben nicht bereit sind, mitten in der Rückrunde plötzlich zu sagen, Holter, die Polter, jetzt geht mich mal frei, ich habe ein neues Angebot und will gehen.
Dann endet aber im Sommer quasi auf doppelte Sicht eine Ära, ne? Weil nicht nur Bobic weg, Bruno Hübner hört auch auf und dazu passt dann aber jetzt, dass Ben Manga langfristig verlängert hat bei der Eintracht und quasi auch noch befördert wurde. Bislang war er Chefscout und Kaderplaner und jetzt wird er Direktor Profifußball und Kadermanager, das ist der Titel. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, tritt der jetzt aus dem Schatten in die erste Reihe.
Ja, aber dann wirklich in der ersten Reihe steht, das hängt ja, glaube ich, von den weiteren Personalentscheidungen ab. Also ich glaube persönlich, er ist jetzt nicht so der Typ, der jetzt gerne in der Öffentlichkeit steht, so wie ich ihn einschätze und so wie ich ihn kennengelernt habe. Kann mir schon vorstellen, dass der auch weiterhin gerne eher im Hintergrund arbeitet, jetzt aber mit größeren Kompetenzen. Nur wird er es ja alleine nicht richten können. Und die Eintracht wird ja wahrscheinlich einen neuen Sportvorstand verpflichten und der wird dann wahrscheinlich auch wieder eher das Gesicht in der Öffentlichkeit sein. Wobei, was man so hört, ist auch nicht völlig auszuschließen ist, dass sie vielleicht irgendwie versuchen, die Verantwortung mal für ein Jahr auf mehrere Schultern zu verteilen. Und da wäre Ben Manga natürlich ein wichtiger Bestandteil, um dann möglicherweise 2022 Christoph Spücher zu holen. Das ist aber noch sehr spekulativ. Lassen sich natürlich momentan auch nicht in die Karten blicken. Nur so dieser Begriff Übergangslösung, der fiel zumindest mal. Insofern würde ich auch das nicht völlig ausschließen. Aber allein wird er das nicht wuppen können, der Ben Manga.
Ja, und trotzdem, also das ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt versuche, in einen Eintracht-Frankfurt-Fan hineinzuversetzen, dann würde mich das zumindest ein klein bisschen beruhigen, weil, das hat ja Freddy Bobic hier in diesem Podcast, wir hatten ihn ja auch zweimal zu Gast, auch selber ja schon gesagt, dieser Ben Manga halt, und er hat es, glaube ich, auch jetzt in der Pressemitteilung zu dieser Beförderung nochmal erwähnt, der hat halt, weil Alex das vorhin in Richtung Bobic gefragt hat, der hat halt auch einen Riesenanteil daran gehabt, wie sich die Eintracht in den letzten Jahren entwickelt hat, ne?
Absolut. Also die Spieler, die kamen, ich meine, sind jetzt sicherlich auch nicht alle auf ihn zurückzuführen, aber er hat viele Talente entdeckt, beziehungsweise man sagt ihm nach, dass er die entdeckt hat, er und sein Team, ob jetzt ein Dicker oder ob ein Sebastian Aller, der damals kam, oder ein Tuta, der sich jetzt blendend entwickelt hat und ja schneller als gedacht damit Abraham ersetzen konnte, vielleicht noch nicht hundertprozentig 1:1, aber er hat es besser gemacht, als es viele vielleicht vorher erwartet hätten. Und insofern, klar, hat er da auch einen großen Anteil. Das ist ja auch oft so im Fußball. Man hat dann dieses eine prominente Gesicht, in dem Fall Freddy Bobic, der steht im Vordergrund dahinter. Und auch das hat Freddy immer wieder gesagt, steht aber auch ein riesiges Team, die gute Arbeit machen müssen, weil ganz alleine als Frontmann kann man es ja auch nicht richten. Und insofern ist es für die Eintracht und logischerweise damit auch für die Eintracht-Fans eine schöne Nachricht, dass der Ben Manga verlängert hat, gerade auch, weil er ja als Bobic-Vertrauter gilt und man immer so ein bisschen angenommen hat, wenn der Freddy Bobic eines Tages geht, dann wird er den Ben Manga mitnehmen. Das hat er jetzt nicht getan und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht für die Eintracht.
Können wir doch mit so einem kleinen Lichtblick auf jeden Fall aufhören. Ich bin gespannt, ob das jetzt vielleicht auch eine Übergangszeit wird oder ob es direkt weiter erfolgreich weitergeht, unter anderem mit einem Ben Manga in noch etwas prominenterer Position. Für den Moment, Julian, schönen Dank für die Infos.
Nichts zu danken.
Die Hertha aus Berlin, also Freddy Bobic, wahrscheinlich neuer Arbeitgeber, hat übrigens auch einen wichtigen Sieg eingefahren. 2:1 gegen Augsburg. Sie sind ja sehr weit unten reingerutscht und jetzt hat Paul Dardai endlich einen Dreier gefeiert mit der alten Dame. Also den ersten seit seiner Rückkehr. 21 Punkte haben sie jetzt, sind auf der 15, aber du hast es schon gesagt, sie könnten von Bielefeld, die ja das Nachholspiel gegen Bremen haben unter der Woche, überholt werden. Dann wären sie doch wieder weiter unten drin. Also es wird noch eine lange Saison für die Herthaner, umso wichtiger, dass sie das jetzt gegen die Augsburger gedreht haben nach 0:1 Rückstand. Was haben wir denn noch auf dem Schirm?
Naja, Paul Dardai, wichtige Erkenntnis aus seiner Sicht war, Zitat, so wie es aussieht, kann die Mannschaft Abstiegskampf. Das ist erstmal das, was er jetzt aus diesem Spiel mitgezogen hat, ne? Ausgezogen hat. Ja. Aber muss es jetzt bestätigen, klar, hintereinander weg.
Mit zwei Mittelstürmern übrigens, Córdoba und Piontek, der ein sehr schönes Kopfballtor gemacht hat. Wolfsburg hat verloren, bis dahin beste Mannschaft der Rückrunde, 1:2. Also auch da hat das Interview vielleicht nicht so gut getan. Entschuldigung. Und ich glaube, es wurde kein Cordula Grün angestimmt von Paulo Ottavio, sondern eher Cordula Rot. Der hat die Grätsche der Saison ausgepackt, aber eben wenig positiv zu bewerten, ne?
Sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich an ein Kreispokalfinale von meiner Mannschaft, wo ein Spieler von mir, der Stürmer, Christian, weiß ich noch, mit 5 Meter Anlauf wirklich genau sowas auch gemacht hat. Vor lauter Frust über den Schiedsrichter, über den er sich das ganze Spiel über aufgeregt hat. Da war es aber nicht eine Schere. Das war ja jetzt, man muss ja Gott sei Dank dazu sagen, der Dabur hat sich nicht verletzt, deswegen kann man das mal so formulieren. Das war ja fast eine formvollendete Grätsche mit Anlauf, eine Schere. Die war ja, also die würde in so einem Videolexikon neben Scherengrätsche würde die auftauchen, weil im Grunde genommen, wenn du jemandem erklären müsstest, was ist denn so eine Schere, was sagt, der Kommentator sagt immer, der hat die Schere angesetzt, ne, und irgendwie Leute, die nicht so fußballaffin sind, dann wüssten sie es. Nach diesem Ding wüssten sie es.
Ja, Paulo Ottavio hat sich übrigens danach entschuldigt und ich glaube nicht gesungen, der wird eine Weile gesperrt sein, bin ich mir ziemlich sicher. Also es war ja quasi eine doppelte rote Karte, ne, die hätte es für die Notbremse, weil Castells mit draußen gewesen ist, eh gegeben und alleine für das Tackling, selbst wenn es irgendwo anders auf dem Spielfeld stattgefunden hätte, hätte es rot gegeben. Es gab mal, Uniliga hast du nie gespielt, ne? Gab's bei dir nicht an der Uni, oder?
Doch, gab's, aber ich habe nur normal Uni-Treffs gehabt. Also ich war nie in so einem Ligabetrieb mit unterwegs, sondern ich habe nur, wann war das, Mittwoch oder Donnerstagabends immer mit verschiedenen Verrückten da Fußball gespielt. Also, aber nie in so einem Ligabetrieb.
In Göttingen, ich glaube, es war sogar die erste Uniliga in Deutschland, gab es immer Mittwochs Spieltag. Und da gab es mal auf Video aufgezeichnet so eine Grätsche, wo dann, weil Studenten haben ja die Zeit und den Spaß daran, noch so ein Kettensägengeräusch rübergelegt wurde. Und zwar mit dem Anlauf. Also ja, berühmte Szene aus Göttingen. Liebe Grüße in meiner alten Heimat. Was haben wir noch auf der Agenda?
Zwei neue Trainer gibt es. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ne? Also ja. Frank Kramer hat das Neuhaus-Erbe in Bielefeld übernommen, startet mit einem 0:0 gegen Union Berlin zum Abschluss des Spieltags. Da gab es kurz Irritation, ob er vielleicht einen Wechselfehler aus Versehen begangen hätte. Aber das war nur, da stand nämlich ein Spieler zu viel an der Seitenlinie. Und dann wurde erst gemutmaßt, weiß der nicht, wie oft er schon gewechselt hat und wie das mit den Wechseln neuerdings mit diesem Rhythmus ist. Aber er musste nur reagieren auf eine Verletzungsunterbrechung und wollte sich quasi alle Optionen offen halten. Also er hat das schon auf der Kappe, der Frank Kramer. Der ist jetzt also der Nachfolger von Uwe Neuhaus. Und bei Schalke haben wir letzte Woche noch orakelt. Und am Ende ist es dann, ich glaube, einen Tag später Dimitrios Gramotzes geworden.
Hat direkt sein Debüt gegeben im schlechtesten Bundesligaspiel seit vielen, vielen Jahren. Der Kicker hat die Note 6 gegeben für das Spiel Schalke gegen Mainz am vergangenen Freitag. Und das passiert wirklich nur ganz, ganz selten. Ich glaube, von 8.700 Fällen gab es überhaupt nur 6 Mal die Spielnote 6 vom Kicker. Man muss ja das sagen, zu Recht. Und jetzt ist halt die Frage, wie bewertet man das aus Sicht des neuen Schalker Trainers? Ich finde es verdammt schwer, denn ich habe mich mit Rale Gunisch, der war unser Experte, später auch noch so ein bisschen gestritten. War das nicht der letzte Strohhalm für die Schalker? Und kannst du dann 0:0 so hinnehmen? Also es ist ein bisschen so, wie Peter Stöger das erzählt hat, aber eben mit dem Unterschied, dass die Austria jetzt nicht untergehen wird, wenn sie diese Meisterrunde in dieser Saison in Österreich nicht erreichen. Wenn Schalke in diesem Spiel keine 3 Punkte holt, dann glaube ich, dann gehen sie unter, weil das war die letzte Chance, die Klasse zu halten. Und dann darfst du doch nicht so passiv ein 0:0 holen, auch wenn du spielerisch große Probleme hast, selbst gegen Mainz irgendwas zu kreieren. Aber es war für mich komplett zu wenig. Und ich glaube, ein Problem ist tatsächlich, dass du einen neuen Trainer hattest, der natürlich nicht sagt, alles klar, ich bin hier neu, ich mache hier mein erstes Bundesligaspiel an der Seitenlinie und natürlich werfe ich erstmal alles nach vorne in der Schlussphase. Und wenn wir dann noch 3 Hütten kriegen, ist mir doch wurscht. Das kannst du, glaube ich, von so jemandem nicht erwarten. Das ist ja schon wieder eine doppelte Krux, die nur Schalke so hinbekommt.
Ich möchte mal kurz den lieben Kollegen Tom Kirsten zitieren, der die DAZN-Highlights, glaube ich, gemacht hat von diesem Spiel, Schalke gegen Mainz. Er hat gesagt, das ist der letzte Strohhalm, aber es gibt eigentlich nichts mehr zu trinken. Also es ist quasi der letzte Strohhalm in einem leeren Glas und dann bringt dir der letzte Strohhalm auch nichts mehr. Verstehst du, was er und ich auch jetzt einfach, ich übernehme jetzt einfach seine Analogie und tue auch ein bisschen so, als wäre es meine gewesen. Ich würde mich gefreut, wenn mir das eingefallen wäre. Es stimmt schon, ne? Es ist halt auch schon was dran an der Nummer.
Vergleichbar nur mit deiner Kicker-Manager-Elf.
Kicker-Manager-Spiel. Ganz so schlimm ist es nur auch noch nicht.
Du hast Whisky, glaube ich, in dem Becher, aus dem du den Strohhalm nimmst, ne?
Ich trinke mir das schön, ja. Ich trinke mir das schön. 26 Punkte an diesem Spieltag. Erling Haaland, 16 Punkte werden von kaum einem anderen Spieler veredelt. Es ist und bleibt, ja, ein Trauerspiel. Wollen wir eigentlich die Rubrik einfach mal ein paar Wochen aussetzen, oder?
Ich kann es kurz und knapp machen. 53 Punkte von mir. Es ist ein klassischer Schlüter-Team.
Ja, Lewandowski.
24 Punkte, Haaland 16 Punkte. Und der Rest läuft halt so mit. Ein paar Wolfsburger am Tops, Niederlage, noch Punkte geholt. Und dann reicht mir das, um dich mal wieder richtig abzuhängen.
Psst. Kicker-Manager-Spiel.
Können wir schon verkünden, wie wir nächste Woche weitermachen?
Das können wir. Ich muss nur kurz drüber nachdenken. Wie machen wir denn nochmal nächste Woche weiter? Der Gast steht auf jeden Fall fest.
Ich bin wieder in München.
Ach, na klar. Oh, jetzt ist mir also das. Wir hangeln uns natürlich auch von einem hochkarätigen Gast zum nächsten. Ne? Und aus Wien geht's dann nächste Woche nach London. Denn wir sprechen mit Bernd Leno von Arsenal. Die haben auch unmittelbar davor, ich weiß gar nicht, ob Samstag oder Sonntag, das Londoner Derby gegen Tottenham vor der Brust. Und wir werden mit Bernd mal ein bisschen über die Situation bei Arsenal und über ihn sprechen. Freue ich mich schon sehr drauf.
Stimmt, man sagt auch London Derby, oder? Und nicht Derby, sondern London Derby.
Bin mir jetzt nicht sicher. Müssen wir Peter Stöger nochmal fragen.
Das ist die Brücke von der heutigen Folge mit dem Wien Derby. Dann in der kommenden Woche mit Bernd Leno, dem Ex-Leverkusener, mittlerweile bei den Gunners im Tor. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, freuen wir uns drauf. Ihr bitte auch. Das war's für diese Woche mit meiner Wenigkeit Alex Schlüter. Und das letzte Wort, das gebührt wie immer Benny Zander.
Gebitte, macht's gut.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.